Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 161 und es gibt heute wieder schon, also es passt einfach im Moment so gut, Nils. Es geht wieder um einfach so ein bisschen Trainingstalk und Ironman Cozumel. Ganz kurz zusammengefasst und ich würde sagen, das reicht fürs Intro. Wir springen einfach in die Werbung und dann geht's hier los.
So machen wir es, Attacke.
Und in der Werbung SaySky, unser Presenter. Und Leute, wir sagen es euch immer wieder, unser Lieblings-Running-Klamotten-Supplier aus Kopenhagen. Und es ist hier richtig kalt geworden, kann ich euch sagen. Auch im Rheinland hier, Nils. Nicht nur bei euch da oben in Hamburg. Es ist auch bei mir, habe ich gemerkt, ich bin gestern im Regen gelaufen. Es wird Zeit für meine erste Running-Regenjacke. Die habe ich nämlich noch nicht. Und das ist das, was ich mir jetzt mal in den Warenkorb lege, weil ich immer nur mit den normalen Jacken dann laufe. Und dann wurde die gestern doch so ein bisschen durchnässt und dann wird es auch da drunter kühler und so. Also es ist Zeit, will ich einfach nur sagen, zu überlegen und mal in die Garderobe zu gucken. Muss eure Running-Winter-Garderobe mit dicken Vlies, Regenjacken oder sonst was einfach mal wieder aufgefüllt werden. Und da legen wir euch SaySky ans Herz. Wirklich beste Qualität, geilstes Design. Von laut bis total zurückhaltend, nordisch, stylisch, ist alles dabei. Und ihr kriegt 15% Rabatt. Mit dem Code PL15, PL großgeschrieben, könnt ihr alles shoppen mit 15% Rabatt, ausgenommen die aktuelle Puma X SaySky Kollektion. Hast du eine Regenjacke eigentlich? Laufen?
Habe ich. Natürlich habe ich die, auch von SaySky. Aber ich habe vor 2 Tagen, als ich den Lauf gemacht habe, auf den wir im Podcast eingehen, der nicht vernünftig war, habe ich gedacht, und davon hast du, glaube ich, letztens auch erzählt, ich brauche noch eine zweite Tide. Ja. Die ist cool.
Bei mir schon langsam angekommen.
Ja, die ist einfach, das ist wirklich eine richtig gute Tide, auch mit der Handytasche an der Seite und auch was du gesagt hast, super Material, schlichter Look. Das werde ich, glaube ich, da werde ich die 15% für nutzen, um mir eine Tide zu holen.
Sehr gute Investition. Also checkt's aus, saysky.de, Code PL15, alles groß geschrieben oder auch alle Infos und Links in den Shownotes und jetzt hier rein in den Podcast. Görgemann, wie jede Woche, wir quatschen wieder ein bisschen und ich muss dir ein Update geben. Wir haben die Woche nochmal telefoniert und ich hatte da ja so groß angekündigt, ich habe Pause gemacht, war 4 Tage krank, jetzt steige ich locker ein und dann am Sonntag hatte ich so einen 10-Kilometer Wettkampf, den ersten, einen 10er ballern eingeplant und da hatte ich schon gesagt, ja, da laufe ich dann einfach nur Party-Pace und guck mal, was bei rumkommt. Da hast du gesagt, so, du hast schon so fast ausgeholt. Du hast gesagt, nee, das machen wir nachher. Also ich weiß nicht, wo du dahin wolltest, aber bei mir ist jetzt so, muss ich sagen, die Tagesmama von Frieda ist schon wieder krank und Frieda hat auch schon wieder ein Rotznäschen. Also das läuft hier in einer Tour durch und ich habe jetzt Schiss, dass es in einer Tour weitergeht. Das heißt, ich bin noch ganz vorsichtig gerade. Ich mache so meine ersten Sessions auf Indoor auf dem Radtrainer bei Puls um die 100. Und beim Laufen gucke ich, dass ich den Limiter bei 120 reinsetze. Und da ist mir, also um den Gedanken abzuschließen, daher weiß ich auch nicht, ob ich Party-Pace laufen werde oder ob ich vielleicht Jana-Pace dann beim Weihnachtslauf. Das werde ich dann spontan am Sonntagmorgen entscheiden, wie es geht und wie beim Einlaufen so die Beine sind. Bei den Steigerungen entscheide ich es dann.
Ich musste grinsen, weil Party-Pace bei dir gar nicht funktioniert. Du wirst ja eine Startnummer haben.
Ja, das stimmt.
Und dieses Phänomen kennst du ja. Das haben wir auch schon oft genug besprochen. Ich glaube, so mit jeder Sicherheitsnadel, die man reindrückt, sinkt die Vernunft von 100% auf 75, auf 50, auf 25. Und dann ist halt immer die Frage, fixiert man die dann oben noch mit der fünften, dann ist man auf 0% runter.
Meinst du, ich kann eine Startnummer mit einer festmachen?
Dann wackelt die halt ganz schön hin und her. Aber wenn
ja, das nervt locker, ja noch mehr, dann bin ich vielleicht noch mehr, weißt du?
Nervt nur, wenn du schnell läufst. Wenn du locker läufst, ist es dir egal.
Ja, siehst du?
Deswegen, mit einer wird es funktionieren, weil dann hast du auch immer noch
Lifehack.
Dann hast du immer noch 75%.
Das 75 ist hier ein
Lifehack. Vernunft. Und dann, ja, wir sind ja eh Lifehack. Ich denke ja teilweise auch, dass wir irgendwie so ein Erziehungspodcast sind. Oder so, wenn wir immer davon erzählen, dass Frieda jetzt, weil tatsächlich Kaspar jetzt das erste Mal, jetzt werden alle, die irgendwo auf dem Land leben würden, werden sagen, Alter, was bist du für ein Helikopterpapa? Aber in der Stadt Hamburg ist es halt doch nochmal ein bisschen was anderes. Und auch gerade da, wo wir wohnen, sind halt so 2-3 Straßen, wo er rüber muss zur Grundschule, wo ich echt immer ein mulmiges Gefühl habe. Aber er ist jetzt halt das erste Mal alleine zur Schule gefahren.
Oh, geil.
Und das ist dann so, das ist total absurd. Das ist wirklich, das ist so ein Einschnitt.
Ja, ja, also, glaube ich.
Das ist völlig absurd natürlich.
Kann man sich nicht vorstellen.
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn du dann in der Situation bist, er guckt dich an und sagt, nee, du musst mich nicht abholen. Und du denkst, Sophie, ich muss dich, nee, ich fahre jetzt alleine. Und dann denkst du so, Halleluja. Das ist natürlich immer so eine Mischung aus so ein bisschen Angst, dann natürlich aber auch jede Menge Stolz. Und dann kommt irgendwann auch, geil, ich habe jetzt eine halbe Stunde am Tag mehr Zeit.
Ja.
Weil ich halt nicht permanent auf die Uhr gucken muss. Das ist schon cool. Da habe ich gedacht, das muss ich dir unbedingt erzählen, weil das einfach wirklich so ein Gefühl war, wo ich gedacht habe, krass. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn wir im Podcast darüber reden, dann ist es ja wieder Erziehungspodcast. Und weil das war ganz witzig, wir hatten ja am Wochenende die Angie Training Pedal Open, habe ich dir ja auch noch gesagt.
Mhm.
Also nächstes Jahr musst du unbedingt dabei sein. Alle Athleten haben gedacht, dass wir, Susanne war die Losfee, Susanne hat die Namen ausgelost, wir hatten eine ganze Halle gemietet. Und hatten halt auch einen so einen Dude dabei, der sich gekümmert hat. Und der hat dann so dieses Turniersystem quasi gemacht. Es wurden halt Paare fest ausgelost. Und die haben dann immer gegeneinander gespielt. Und es wurde immer bis 36 gespielt. Oder nee, entschuldige, es wurden 36 Punkte ausgespielt. Und konnte dann 32 Punkte ausgespielt. Es konnte dann auch 16-16 ausgehen. Und dann hast du halt 16 Punkte bekommen. Und diese 16 Punkte wurden dann auf dein Konto eingetragen. Und wenn du halt 32-0 gewonnen hast, dann hast du halt dementsprechend natürlich einen Superschnitt gemacht. Und wer am Ende am meisten Punkte hat, der hat halt gewonnen. Und natürlich haben wir das
gar nicht so mit Elimination-Modus. Nee,
gar nicht.
Ihr habt Punkte gesammelt,
weil ja alle spielen sollten. Genau, es sollten ja immer alle spielen und es sollten auch alle durcheinander spielen. Und das ist halt auch mega, das ist natürlich viel, viel, viel cooler als essen gehen, weil du halt mit allen was zu tun hast, weil du halt permanent mit neuen Leuten zusammen in der Box bist und zwischendurch hast du dann halt immer Zeit, irgendwie was zu trinken, mit den anderen zu quatschen. Und es hat halt richtig, richtig Spaß gemacht. Und wir hatten halt einen dabei, Björn. Björn hat früher auf der Boris Becker Akademie Tennis gespielt.
Oh.
Und wer wurde, wem
mit
wurde
Björn? Björn willst du zusammenspielen?
Und wem wurde Björn zugelost?
Ja, Nils Görke. Deswegen hat Nils Görke Gesamtturnier gewonnen. So war's.
Ich wurde dann natürlich am Ende rausgenommen aus der Quertung. Aber du kannst dir vorstellen, wie halt alle, du konntest dann auch immer so im Ranking auf dem iPad, konntest du dann immer so hin und her scrollen, wer die meisten Punkte hat. Und dann war natürlich das Team, ach hier, das kann doch nicht sein, das ist doch gefaked. Und dann haben nachher echt immer alle geguckt, und wie Björn und ich halt spielen. Und Björn hat das, ich glaube, ich war auch nicht so schlecht, das muss ich jetzt mal aus Eitelkeit sagen. Aber
man kann glänzen, wenn man einen guten, weißt du, wenn du so einen richtig guten Tennisspieler oder Paddelspieler hast, der lässt dich ja auch glänzen. Das können die Leute ja auch.
Absolut. Und das war wirklich die Konten. Und dann teilweise haben sie dann schon die Ergebnisse vorher eingetragen, obwohl wir noch gar nicht gespielt haben.
28-0.
Wir haben dann verloren. Weißt du, die haben dann irgendwie so 10-22 und wir so, hey, warte mal, wir haben doch noch gar nicht gespielt. Und das Schöne war auch, dass Björn auch vom Spirit her genauso war wie ich. Das war dann aber auch schon so nach dem Warm-up war eigentlich ganz klar, dass es entsprechend funktioniert, weil einfach um jeden Ball gefightet wurde. Und wenn wir 10-0 geführt haben, dann ging es darum, okay, jetzt gewinnen wir zu 0. Und wenn dann ein Punkt
wir
verschlagen wurde.
Wir gönnen hier niemandem
so,
was. Wir gönnen hier keinem einen Punkt. Komm Björn, dranbleiben.
Oh, das hat so Spaß gemacht. Das war wirklich richtig, richtig cool.
Ah, ich kann es mir genau vorstellen. Und jetzt bin ich froh, dass ich nicht da wäre, weil da wäre ich mir richtig genervt gewesen, wenn du mit Björn und ich hätte wahrscheinlich irgendwen zugelost bekommen, der genauso schlecht spielt wie ich.
Es gab einige tatsächlich.
Null,
es
gab,
nein. Aber wieso, du spielst so schlecht? Nee, du bist doch so eine Allzweckwaffe.
Ja, ich habe bis jetzt dreimal Paddle gespielt.
Ja.
Und ich mache in so einem Spiel dann, wenn ich jetzt sage, wir haben 20 Schläge, dann mache ich 10 okay, 5 richtig geile, aber auch 5 so richtig, richtig schlechte.
Also es waren auf jeden Fall einige dabei, wo diese Theorie, Ausdauersportler können keinen Ballsport, die hat zugetroffen. Das muss man wirklich sagen.
Aber so Ruben und so mit Handball, der ist doch bestimmt auch richtig gut gewesen.
Ja, Ruben ist auch gut. Aber Ruben, ich weiß jetzt auch seine Paarung nicht mehr, aber er war auch ein bisschen genervt, dass er halt nicht so weit oben im Ranking war.
Ich hätte gerne mit Ruben gespielt.
Ist ja auch so super ehrgeizig. Basti dann auch immer. Günni natürlich. Also war halt einfach eine coole Konstellation.
Man muss dabei sein.
Musst du unbedingt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Waren dann auch einige total überraschend. Also auch Dr. Schönfeld, Jan, der hat dann auch richtig gut gespielt. Und er ist halt immer so so souverän, unspektakulär. Und da meinte ich so, Alter, Jan, oh, ich habe mal Squash gespielt. Regelmäßig, aber ja, klar. Ja, ja. Weißt du, das ist echt so, das also war wirklich eine richtig, und alle waren begeistert dabei. Also es war wirklich ein richtig, richtig guter Spirit. Und so sind wir ja drauf gekommen. Und ganz viele sind auch fest davon ausgegangen, dass Caspi auch dabei ist. Weil ich ja dann doch teilweise im Podcast irgendwie über ihn erzähle und die auch wissen, dass er Tennis spielt. Und er war auch richtig, richtig sauer, dass er nicht mitkommen durfte. Und er so, nee, ich will mitkommen.
Nächstes Jahr ist er dabei.
Das ist halt hier einfach NG-Training-mäßig und wir sind halt auch erst um 19 Uhr gestartet. Das war halt cool. Wir hatten halt von 19 bis 23 Uhr einfach die ganze Halle.
Ah, ist geil sowas.
Das war wirklich cool. Haben dann irgendwie 40 Pizzen noch geordert und so. Das war echt eine richtig runde Sache. Hat richtig Spaß gemacht, aber dann ging halt auch bei mir am Sonntag so ein bisschen, am Samstag, es war Freitag, dann haben wir Samstag noch einen richtig coolen Gravel Ride gemacht, im strahlenden Sonnenschein, bei irgendwie 2 Grad, aber gefühlt Minusgraden. Da war dann auch ein Viertel der Truppe noch dabei, das war dann auch richtig cool. Einige sind natürlich weitergezogen, waren so angeschlagen, dass sie wirklich nicht konnten. Die haben dann einfach gesagt, nee, ich kann nicht kommen. Aber es gab diesmal keine Verletzte, sowohl beim Paddle-Turnier nicht, als auch bei der Abendveranstaltung nicht. Das war in den Jahren davor ja auch mal anders. Ich glaube, das lag daran, weil du nicht da warst.
Das kann sein,
Du bist so ein Party-Indikator, der dann immer dafür sorgt, dass das Ganze noch eskaliert.
Und dann, aber du wolltest jetzt sagen, du bist krank geworden, genau, weil das ein bisschen viel war. Aber ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich habe ja Geburtstagsgrüße nochmal vom Kiez bekommen. Und die Augen haben sehr geglänzt, die Stimme war sehr schräg und es sah nach einem sehr gelungenen Abend mit sehr viel GT aus.
Eigentlich hatte ich das natürlich so geplant, dass wir tatsächlich alle, die ein Ständchen mit allen Mann in der Paddlebox quasi bringen und ich das dann halt auf Instagram hochlade.
Oh,
das war ja so ein
das
bisschen
hat
der.
Nicht geklappt.
Das war ja so, nee, das hat nicht geklappt. Und da war tatsächlich nicht der Alkohol im Spiel, sondern weil einfach, das ist wirklich diese Spielsportarten, diese 4 Stunden, die waren halt einfach so
schnell weg.
Das war so krass. Wir haben halt angefangen und dann irgendwie hat er nochmal so ein bisschen die Regeln erklärt und dann halt, wie wir das Turnier spielen und dann Auslosungen. Und dann ging es aber auch irgendwie mehr oder weniger rechtzeitig los. Und dann guckst du irgendwann auf die Uhr und dann sind schon 2,5 Stunden um. Und dann denkst du, ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist wirklich so faszinierend.
Ist nicht wie 2,5 Stunden auf der Rolle.
Ist leicht konträr. Ich wollte jetzt eigentlich mit einem 2,5 Stunden Lauf kommen, aber Rolle ist dann ja nochmal doppelte Strafe quasi. Nee, definitiv. Also die Zeit ist so schnell vergangen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen aber dir noch ein Geburtstagsständchen bringen. Da war dann aber auch dein Geburtstag ja schon vorbei. Es war dann ja eigentlich nachträglich. Aber haben denn relativ viele den Wink mit dem Zaunfall im letzten Podcast verstanden, dass du Geburtstag hattest? Also hast du viele Nachrichten bekommen oder nicht so?
Ja, ich habe schon viele bekommen, aber ich weiß, ja ein paar haben es kapiert, aber nicht alle.
Ach so, okay. Gut, also jetzt müsst ihr einfach nochmal gucken, Erscheinungsdatum vom Podcast 160, dann weiß so. Man, wann Nickys Geburtstag ist. Weil der ist ja bei Wikipedia, wie wir festgestellt haben, ist er ja nicht vermerkt, dein Geburtstag.
Gott sei Dank.
Muss er nochmal eingetragen werden. Gott aber du hattest einen guten Geburtstag, es war cool.
Ich hatte einen guten Geburtstag, ganz, ganz, ganz entspannt. Und ich war abends tatsächlich noch auf, die Plattfuß-Jungs waren ja
genau, das hattest
in Köln,
du erzählt.
Da war ich noch da. Und denen habe ich natürlich den Fehler gemacht und denen erzählt, dass ich Geburtstag habe.
War es mit der Entspannung vorbei.
Hab dann aber vom ganzen Kino noch ein Geburtstagsständchen gesungen bekommen. Ach, cool. Also die haben das weggemacht, die Plattfuß-Jungs, was du verkackt hast.
Super.
Aber von daher war das prima. Und ja, die haben echt einen geilen Film da hinbekommen, muss man sagen. Also wirklich sehenswert. Die sind ja gerade damit auf der Kinotour. Ich weiß nicht, ob die den jetzt noch irgendwie veröffentlichen oder wie sie es machen, aber den wollte ich mir angucken und der war echt geil. War ein guter Abschluss. Und dann, das kann ich auch noch erzählen, ist noch eine gute Story. Das passt auch wieder zu den 2 Jungs. Dann haben die so ihr Merch dabei und ein paar Kisten und dann so, ja, wir haben unser Auto bei Ryzen geparkt. Ist so 1 Kilometer weg, da rollen wir jetzt hier die Kisten einmal komplett durch die Stadt. Nachts um 23.30 Uhr. Ich dachte, hey Jungs, komm, latsch doch rüber. Ich park doch hier vor der Tür, wir schmeißen es bei mir ins Auto. Ich fahre die Kisten darüber, weil da ganz in der Nähe war hier Lukas Podolski Döner und wir hatten alle noch Hunger und wollten noch zusammen Döner essen gehen. Und dann Meine ich so, ja, steht ihr da in der Straße bei Ryzen oder was? So, nee, nee, da im Innenhof. Ich sag, ah, habt ihr abgesprochen? Weil da, die haben ja dieses, dieses Gitter, dieses Rolltor, was da zugeht. Und dann lasse, ja, ja, nee, nee, die wissen Bescheid. Ich so, ah ja, okay, perfekt. Ich, Kisten ins Auto hingefahren, was ist zu? Das Rolltor.
Das Rolltor.
Was steht drin? Ihr Auto? Ich dann direkt angerufen, ja, Lasse, ruf schon mal wen von Ryzen an, weil es war ja mittlerweile auch schon nach 23 Uhr. Das heißt, da ist vielleicht auch nicht mehr jeder Ryzen-Mitarbeiter wach oder zu erreichen. Und dann Lasse schon so, oh nee, nee, wirklich, ist das zu? Ja, ich rufe wen an. Ich rufe Sven an. Nicht erreicht. Und dann kam sie irgendwann an und dann telefonierte er mit Lenny. Aber Lenny war natürlich
in
Cozumel. Und dann Hannes nur zu mir, oh nee, Nick, oh, wir haben richtig reingeschissen. Ich so, oh Jungs, ey, das ist aber auch wieder typisch hier. Da wolltet ihr einen kostenlosen Parkplatz haben, aber habt nicht, ja, vielleicht haben wir das nicht ganz sauber abgesprochen. Und dann haben sie aber über Instagram noch Marie erreicht.
Nein.
Ja, die kam dann noch an. Und dann waren wir Döner essen, dann gehen wir vom Döner essen zurück. Marie war dann fast da. Und dann ich so, ah Jungs, bei eurem Glück hat jetzt irgendein Mitarbeiter den Schlüssel für das Tor mitgenommen. Und Marie, die siehst schon so im Büro durchs Gitter, wie die da überall durchs ganze Büro hoch und runter rennt und am Suchen ist. Und ich so, der Schlüssel ist nicht da. Dann kam die raus, ah Jungs, ich habe eine schlechte Nachricht, weil der rote Schlüssel ist nicht da. Der Rolltorschlüssel, ich finde ihn nicht. Den musste irgendwer mitgenommen haben. Aber dann konnten wir schon mal rein. Und dann haben wir die Sachen eingeladen von denen. Und dann war das schon mal erledigt. Und dann, ich weiß gar nicht, ob dann nachts noch irgendwie der Schlüssel gefunden wurde oder ob dann am nächsten Morgen wer mit dem Schlüssel kam. Das muss ich die Jungs nochmal fragen.
Ich wollte gerade sagen, mussten die denn wegfahren?
Nee, die konnten da drin bleiben, aber die mussten am nächsten Morgen um 7 Uhr weiter, weil um 11 Uhr in Frankfurt die nächste Vorstellung war.
Shit.
Das war dann noch ein Highlight. Also es war noch ein Abenteuer an meinem Geburtstag am Abend, so ein bisschen.
Ich wurde aber auch nett an die Plattfüße erinnert, weil ich letztens nämlich auch aus so einer 2-3 Drinks Geschäftskollegen von Basti kennengelernt habe und der eine dann am nächsten Tag zu Basti meinte, Mensch, dein Kollege Nils, der hat aber auch nachher auch einen ganz schönen Plattfuß. Und diesen Term hatte ich nicht auch noch nicht gekannt. Und das jetzt in Verbindung mit den Plattfüßen ist natürlich super zu sagen. Am Ende
aber
des Abends.
Vielleicht kommt das bei die zwei Trinken ja auch gerne mal ein Bier. Vielleicht kommt ja, das ja sogar
kommt
daher.
Daher
gar nicht vom Radfahren.
Nee, das müssen wir immer klären.
Das habe ich aber auch noch nie gehört in dem Zusammenhang.
Ich noch nie. Und ich habe wirklich so gelacht, weil das war halt auch wirklich.
Das müssen wir die zweimal fragen.
Da hatte ich aber auch einen guten Auftritt bei den Kollegen von Basti, aber das erzähle ich jetzt lieber nicht, weil das kann Basti dann irgendwann mal erzählen.
Sehr gut, ja, das sparen wir uns auf für die nächste
Episode mit Basti. Aber dieser Spruch mit dem Plattfuß, das fand ich auch super charmant. Oh, dein Kollege, der hatte nachher aber auch einen ganz schönen Plattfuß. Aber es passt ja total auf Hannes und Lasse, definitiv.
Geil, also, das kommt bestimmt daher. 100%. Nicht vom Fahrradfahren.
Nein.
Und so. Und die lachen sich jedes Mal ins Fäustchen, dass das keiner weiß.
Die hatten doch mit Fahrradfahren, hatten die doch gar nichts am Hut.
Ja, ja.
Definitiv kommt das daher, da schließt sich der Kreis.
Geil.
Sensation.
Aber das war auch geil, muss ich nochmal sagen, dann in dem Kinofilm, was nochmal geil rüberkam, ist ja so, dass sie diesen Podcast ja gestartet haben, um zusammen ein 70-3 zu machen, was sie dann hier 7 Jahre lang nicht auf die Kette gekriegt haben. Und dann in dem Jahr, wo sie sich für Rot anmelden und mal wirklich Druck auf dem Kessel ist, dass dann Langdistanz ansteht, schaffen sie beides. Ein 70-3 zusammen und eine Langdistanz zusammen. Das war, das ist eine Story schön zusammengekommen. Also das war wirklich.
Und ja auch sogar echt gut, ne? Also ja, muss man ja auch sagen. Also das ist ja, wir haben ja auch vorher darüber philosophiert, ob sie es an den Start schaffen oder nicht, weil sie halt einfach, ja, es sind halt einfach die Plattfüße.
Die haben halt eine 7-jährige Historie.
Das macht definitiv Sinn. Also wenn du jetzt diese Plattfußgeschichte im Hinterkopf hast und jedes Mal Plattfüße aussprichst und Hannes und Lasse vor Augen hast, dann ist definitiv, kommt das aus der Partyzentrale und nicht vom Radfahren. 100%. Nee, also da muss man auch wirklich nochmal sagen, Respekt.
You
heard it here first. Und jetzt sind die zwei aufgeflogen quasi. Nee, also da haben die echt gut durchgezogen. Ich weiß auch gar nicht, waren die schon im Norden? Wahrscheinlich schon.
Ich glaube, die sind jetzt, Endspurt ist so, die waren jetzt Zürich und sind jetzt auf dem Weg wieder über Leipzig, Berlin zurück nach Nordisch by Nature.
Dann ist Weihnachtspause und dann im Januar ist ja dann die US-Tournee.
Genau.
Da haben sie dann Madison Square Garden, Staples Center, so diese ganze Seele.
Boah, aber die ziehen ja echt, ich glaube, 2 Wochen oder 15 Tage oder 17 Tage oder sowas durch. Jeden Tag sind sie doch krass.
In ihrem Element. Das ist einfach auch wirklich cool. Ja, der Party-Herbst oder der Party-Winter steht an, Weihnachtsfeiern. Und das hat bei mir dann tatsächlich ein bisschen eingeschlagen. Ich war dann auch wirklich Samstagabend noch auf einem sensationellen Geburtstag eingeladen. Auch wieder eine dieser klassischen Weisheitenphänomene, wo du echt müde bist, keine Lust hast, irgendwie ein Glas Wein trinkst und denkst, boah, mir schmeckt das Ganze nicht.
Ah, das sind die besten Abende.
Und dann wechselst du das Getränk und auf einmal bist du einfach wieder. Ich hatte das, was ich habe dir das ja geschickt von Sam Laidlaw. The Sweet Spot of Drinking, der war am Samstag bei mir, das war so der perfekte Sweet Spot, das war wirklich richtig, richtig gut. Was aber wahrscheinlich auch daran lag, dass ich so schlau war aufgrund des Freitagsabends, dass ich einfach zu jedem GT auch noch eine halbe Flasche Wasser getrunken habe. Und das hat dafür gesorgt, dass der Sweet Spot einfach...
Ja. Wenn du da noch Elektrolyte reingeschmissen hättest, Nils, dann wäre das perfektioniert gewesen.
Ja, aber das wäre zu nerdy, das wäre zu nerdy.
Ich hab da ein geiles... Jetzt driften wir ja ab in die Party-Szene, aber es passt ja ganz gut.
Weihnachtszeit kann man das machen.
Sonntag
ist erster Advent und die letzten Folgen waren so seriös, da können wir auch mal wieder ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Erzähl.
Kann man nochmal 5 gerade sein lassen. Ich habe so ein geiles... Auf Instagram wurde mir ausgespielt, so ein geiles... Reel, wo nur so ganz kurz hintereinander ganz viele krasse Pogacar-Attacken hintereinander geschnitten wurden. Und darüber stand textlich, wie ich glaube, dass morgen früh der eine Elektrolyt-Drink wirkt, den ich gegenüber 15 Bier setze. Oder dem ich meine 15 Bier vom Vorabend gegenüberstelle. So war es.
Boah, das ist jetzt aber auch echt so eine, das ist jetzt aber auch diese Vorweihnachtszeit ist, was das anbelangt, aber auch echt irgendwie krass, ne? Dass man sich wirklich vornimmt, nee, komm und heute Abend dann doch nicht und dann ist es wieder so eine Weihnachtsfeier oder du triffst dann ja auch Leute, die du irgendwie das ganze Jahr nicht getroffen hast und trotzdem ist gefühlt dann auch noch immer viel zu tun, also weil man irgendwie im Abschluss ist oder bei uns ja jetzt ganz extrem auch schon wieder das nächste Jahr, also ja eigentlich schon begonnen hat und man dann doch aber wieder in den Planungen ist fürs nächste Jahr oder auch schon vorarbeitet fürs nächste Jahr, mittendrin steckt in 26, 25 noch nicht so richtig beendet ist, man dann halt so die ganzen Leute trifft und das dann einfach auch ja auch wirklich nett ist. Also es ist ja einfach irgendwie so eine coole Atmosphäre. Im Hinterkopf ist dann aber doch immer so ein bisschen das schlechte Gewissen, weil man weiß, man hat eigentlich viel zu tun und muss am nächsten Morgen fit sein. Und dann haut einen dann die Gemütlichkeit dann aber trotzdem irgendwie wiederholt einen ein. Und das ist, glaube ich, auch, und da können wir dann ja doch mal die Brücke schlagen zu dem, was ja jetzt wirklich wichtig ist, auch was das Training anbelangt, dass sich da dann ja jetzt auch schon wieder extrem viele Leute stressen. Also das merke ich auch so dann, und ich bin am Wochenende da und kann nicht richtig trainieren und kannst du mir dann noch irgendwie eine Schwimmeinheit einbauen? Und dann denke ich so, Leute, ihr seid in einer anderen Stadt, wisst nicht, wo dein Becken ist, macht irgendwie mit eurer Family Urlaub oder besucht Freunde oder irgendetwas und macht euch einen Stress darüber, dass ihr ja unbedingt an dem Abend noch schwimmen gehen müsst. Anstatt
aber ich kann das jetzt auch noch wieder mehr, du musst ja immer sehen, in was für einer Situation bist du. Das ist so, letztes Jahr habe ich da auch wieder noch lockerer drüber gesprochen. Jetzt, wo ich sage, ich habe wieder Bock, bin angezündet, rede ich auch schon wieder anders darüber, weil das so im Kopf, jetzt mit der Krankheit und klar, Frieda ist jetzt schon wieder krank, diese Woche mache ich nur ganz locker, ich lasse alle Intervalle weg, aber wenn ich jetzt 5 Stecknadeln an die Startnummern mache, vielleicht könnte ich doch ballern. Also diese Gedankengänge, auch gestern, ich habe das jeden Tag gerade. Und kann das absolut nachvollziehen, dass die Leute da sind. Und das ist echt schwierig, da manchmal 5 gerade sein zu lassen.
Voll.
Und vor allem entspannt zu bleiben, weil was ich dann immer mache und was mir immer hilft, Nils, in diesen Situationen, auch jetzt in der letzten Woche, wo ich krank lag oder jetzt auch in der Wiedereinstiegswoche, natürlich einmal der Club, dass ich krank machen kann, Training wird gelöscht oder jetzt schlägt der Club auch vor, hier, du warst krank, wollen wir mal ein bisschen reduzieren, dann drücke ich immer ja, bitte reduzieren. Aber was mir am meisten hilft, ist gedanklich mich zurückerinnern an das Project in die Phase im Mai.
Wenn es zählt
und ich da war einfach, da hatte ich so viel Training drauf, aber ich war müde, ich hatte keinen Bock mehr und konnte nicht mehr. Und hätte ich da einfach nochmal 5,5 mehr durchgezogen, das wären am Ende nochmal 5 bis 10 Minuten auf der Langdistanz mehr gewesen.
Das wäre der schnelle Marathon gewesen.
Ja, hätte ich im Dezember nochmal 5 Einheiten mehr durchgezogen, hätte sich gar nichts geändert.
Absolut.
So, das versuche ich mir immer wieder klarzumachen, dass ich sage, nee, lass jetzt 5 gerade sein lassen und bleib ruhig und mach auch noch mal ein bisschen ruhiger, auch wenn es schneller gehen würde und mehr Watt gehen würde und mehr schwimmen gehen würde. Wichtig ist im März, April, Mai.
Absolut, das war nochmal ein richtig guter Reminder. Das ist natürlich immer schwer, wenn man neu in diesem Sport ist, weil man das halt einfach noch nicht kennt oder wenn man sich halt auf seine, nicht nur auf die erste Langdistanz, auch so auf die ersten Langdistanzen vorbereitet, Nummer 2 oder 3, weil man natürlich immer diesen perfektionistischen Gedanken hat, und das hatten wir in der letzten Woche ja auch, glaube ich, schon besprochen, oder in der vorletzten Woche, dieses Phänomen, dass der Plan rot ist und nicht grün ist, das macht einfach was mit einem, deswegen will man, dass der Plan grün ist. Und ich kenne das selber auch, ich bin auch am Mittwoch mit
Flo. Nils, ich muss dich da jetzt unterbrechen, bevor du das machst, weil bevor ich diesen Gedanken vergesse. Es ist so, nämlich so geil, wir waren am warte mal, jetzt muss ich in den Kalender gucken. Am Mittwochabend waren wir bei Leon Windscheid. Kennst du den?
Ja, klar.
Ja, da waren wir, der hat eine neue Tour und da waren wir, und der ist ja, wer ihn nicht kennt, ist Psychologe, macht einen Podcast mit Atze Schröder zusammen, super hörenswert, und der bereitet ja alles immer wissenschaftlich auf, macht's aber super witzig, super greifbar, hat super geile Beispiele. Und das hat er jetzt nicht auf Sport bezogen natürlich, aber der hat über einen psychologischen Effekt gesprochen, den ich genau da, also das habe ich mir direkt in mein Handy geschrieben, weil ich dachte, das muss ich im Podcast erzählen, das ist so geil. Und zwar die Vorhersagefehler-Dynamik. Ja, der hatte das bezogen auf, du lernst neue Partnerin, neuen Partner kennen, so, alles ist geil, oh, hübsch, das, und dann erfüllt er noch das, ist noch super zuvorkommen, versteht sich mit meinen Eltern und so. Die Punkte gehen immer hoch und immer weiter nach oben. Aber irgendwann bist du natürlich an so einem Plateau und irgendwann fällt dir auf, boah, beim Essen, boah, kaut der laut. Und als er das gesagt hat, ist mir sofort in den Kopf gekommen, ey, das ist Triathlon-Training. Ich habe ein neues Ziel und ich fange an und ich werde besser. Ich werde besser, ah, Schwimmen wird besser, Radfahren, oh, hier, guck mal, neue FDP erkannt, sonst was. Und irgendwann ist so, oh, noch mehr Training, oh, irgendwie, oh, jetzt, ich will auch mal wieder was anderes machen. Oh, ist ja immer das Gleiche, schon wieder 40-20er, schon wieder Race Pace. So, und das ist halt vorhersehbare Dynamik, und ne, es geht nicht immer nur hoch, sondern es ist im Leben auch irgendwann mal, dass du am Boden der Realität ankommst und auch mal einen Dämpfer brauchst, damit es dann auch wieder weiter nach oben gehen kann. Und der Vorhersagefehler-Dynamik, ich hoffe, ich kriege das jetzt korrekt hin. Ich hätte mir das nochmal besser aufschreiben sollen, dass ich es wirklich korrekt erzählen kann.
Also ich glaube, als du das erste Mal davon gesprochen hast, klang das anders. Nein, Vorhersagefehler-Dynamik, ich weiß nicht mehr, ist egal.
Erzähl. Vorhersagefehler-Dynamik, so heißt das.
Okay.
Nein, das ist so heiß, weil ich meine, dass ich es jetzt richtig erkläre, aber es ist eigentlich, dass du im Kopf was hast und dann ist es besser, als du denkst. Und dann ist es natürlich geil und es geht eine Nummer hoch. Das ist so, ah, ich habe mich jetzt angemeldet, rot, ich bin motiviert, jetzt schalte ich ins Training, wie bei mir. Und Laufen nach der OP ist besser, als ich denke. Und deswegen denke ich jetzt, boah, 3 Stunden im Ironman, das wird gar kein Problem. Und dann ist es halt so, ich habe diesen Gedanken, ja, kein Problem. Jede Einheit, die ich mache und es wird besser, bestätigt das. Und irgendwann kommt halt eine Einheit, da gehe ich rein und denke, ah, jetzt die Tausender, die haue ich heute weg. Und dann passiert eben das, was immer mal passiert. Der Alltag kommt, der Workload ist hoch und du bist müde vom Training vorher, weil auch das Volumen hochgegangen ist. Und dann hauen dich die Intervalle weg. Und das ist die Vorhersagefehler-Dynamik. Und dann realisierst du, ah, ich bin doch nicht auf dem Niveau, dass ich 3 Stunden im Ironman weghaue. So, und dann zählt's Training. Und da hatte ich genau das, wo wir jetzt ja sind an diesem Ding. Da hatte ich diesen Punkt, wo er erzählt hatte. Und dann merkst du auf einmal, boah, kaut er laut.
Ich hab dir immer von diesem Reel erzählt, von dem Typen vor und nach der Ehe, dass er dann gesagt hat, ich wusste nicht, dass man auch falsch schlafen, nee, laut schlafen oder atmen kann, dass man falsch atmen kann. Bis ich dann mehrere Jahre verheiratet war, wusste ich nicht, dass man sogar falsch atmen kann.
und das kommt auch, dass dann sowas dich nervt und auch, er kommt auch erst danach. Ja, klar, Zeit X, logisch. Ne? Also das ist, genau so ist es halt auch mit dem Sport und mit dem Ironman-Training. Das ist wiederholend, repetitiv, und irgendwann kommst du an den Punkt. Und das muss man sich aufsparen und jetzt noch locker rangehen, damit man dann die Energie hat, da durchzugehen.
Ja, absolut, genau. Und es ist ja tatsächlich so, dass man halt trotzdem, wo du mich, glaube ich, unterbrochen hattest mit den grünen Haken und den roten Haken, dass man halt einfach will, dass das alles grün ist. Und ich, weil du gesagt hast, ja, das sagst du jetzt so schlau, ich weiß es ja selber auch am besten, ich war am Mittwoch echt noch richtig verrotzt, aber hab dann halt einfach, weiß ich nicht, bin über eine Woche nicht gelaufen und hab dann so gedacht, ey, du musst jetzt mal wieder rennen, das geht doch nicht. Und das war bei mir, gibt's ja überhaupt keinen Grund, laufen zu gehen. Aber trotzdem habe ich mir die Laufschuhe angezogen und bin dann halt einfach 40 Minuten gejoggt. Das war auch im Nachgang ganz gut, abgesehen davon, dass ich jetzt immer noch verrotzt bin. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn nicht. Aber natürlich kann ich das total nachvollziehen. Ich war auch früher zu meiner Profizeit, sind wir sehr häufig über die Weihnachtszeit, weil wir ja am Ende einen Hund hatten für 2-3 Jahre, bevor es dann Scheidungshund wurde. Und da sind wir dann immer über Weihnachten und oder zwischen Weihnachten und Silvester sind wir nach Dänemark gefahren, weil man da halt mit Hunden auch super Urlaub machen kann, irgendwie eine coole Hütte gemietet und so. Es war einfach immer richtig cool zum Runterkommen. Und das Erste, was ich immer geguckt habe, war, wo ist dann Schwimmbad in der Nähe? Klar, es war auch mein Job, ich war auch, aber auch Profiathlet. Schwimmen bin ich nicht ganz so professionell rangegangen wie beim Radfahren und Laufen. Das war im Nachgang auch ein Fehler, das hätte ich gerne anders gemacht. Und dann suchst du dir irgendwie so ein Schwimmbad raus, um dann halt in dieser Woche 2 bis 3 Mal pro Woche 4 Kilometer zu schwimmen. Dann war das Schwimmbad immer so voll, dass du genervt warst. Und dann bist du dann nach 3 Kilometer raus. 3 Kilometer war ja früher immer so das Kampfziel. Und einmal ist dann noch ausgefallen. Also du warst dann 2 Mal für 3 Kilometer im Wasser. Ich habe mich dann aber natürlich immer tierisch gestresst. Schon beim Hinfahren hatte ich schlechte Laune. Eigentlich hatte ich schon schlechte Laune, wenn ich wusste, du musst heute in dieses öffentliche Schwimmbad, was eh viel zu voll ist, diese Therme, ja, diese Spaßtherme. Oh. So, und ich glaube tatsächlich.
Schon zum Scheitern verurteilt, ey.
Absolut. Und ich glaube, im Nachgang wäre es besser gewesen, ich wäre die Woche gar nicht geschwommen, hätte mir irgendwie ein Zugseil mitgenommen und hätte 5 Mal pro Woche Zugseiltraining gemacht und wäre so entspannt gewesen, dass, weil das Gefühl, wenn du danach wieder ins Wasser gehst, ist ja eh nicht, ist viel, viel besser ist es auch nicht. Mhm. Natürlich, 2 Mal pro Woche, das bringt schon ein bisschen was, ist vielleicht besser als gar nicht zu schwimmen. Aber vom Kopf her, und das ist das, worauf ich hinaus will, genau was du sagst, so dieses Stressen. Als Profi ist es eine komplett andere Geschichte. Das ist dein Job, da musst du es so machen. Da würde ich auch im Nachgang sagen, Gürke, du gehst nicht nur 2 Mal ins Wasser, sondern gehst 4 Mal ins Wasser, gerade wenn es deine Schwäche ist. Aber 99,9% von uns sind halt keine Profiathleten. Und da würde ich wirklich sagen, stresse dich nicht, dass du eine Woche lang nicht schwimmen gehst. Weil die meisten schwimmen eh nur 2, maximal 3 Mal pro Woche. Und wenn man dann mal eine Woche lang nicht schwimmt, na klar fühlt sich das dann schlecht an, wenn man wieder ins Wasser geht und man hat das Gefühl, alles ist weg. Aber gerade wenn man in der Woche noch andere Sachen macht, ist es nicht so, dass man komplett außer Form ist. Überhaupt nicht. Und dieser Kopfstress, genau das, was du gesagt hast, dieses sich jetzt vor Weihnachten, man nimmt sich vor zu laufen und versackt dann mit seinen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich meine jetzt versacken nicht im Sinne von, dass man mit 10 Glühwein betrunken ins Bett fällt, sondern einfach versacken, weil es mega nett ist, weil man 2 Glühwein trinkt, weil man dann irgendwie irgendwelche Spezialitäten isst und einfach einen richtig guten Abend hat. Da muss man sich nicht stressen, dass man keine 40 Minuten gelaufen ist, weil es auf dem Plan stand oder weil man sich das vorgenommen hat, sondern soll man das einfach genießen. Man soll jetzt auch nicht gar nicht mehr trainieren. Das macht ja auch keiner, der so ambitioniert ist, dass er sich über sowas dann Gedanken macht. Aber man soll jetzt auch nicht sagen am nächsten Tag, oh, ich stehe dann extra früh auf, hol die 40 Minuten Laufen nach und mach dann abends die geplante Radeinheit. Weil dann
hast du, das ist, glaube ich, genau der Punkt, exakt, wo du an diesen Vorhersagefehler kommst. Exakt. Weil da denkst du, da hole ich die nach, aber ganz die Einheit läuft immer beschissen.
Absolut.
Und dann zieht die dich eigentlich mehr runter, als sie dir was bringt. Oder dein Thermenbeispiel. Eigentlich, wenn du dann gesagt hättest, ich gehe gar nicht schwimmen, wie du gesagt hast, oder noch als weitere Idee, du sagst, ey, wir gehen in die Therme und gehen da in die Sauna und wenn im Becken was frei ist, habe ich eine Schwimmbrille und eine Badehose dabei und mach 1000 Meter. Und wenn das, ich gehe dahin, um in die Therme zu gehen, ein bisschen zu schwimmen, ein bisschen in die Sauna zu gehen. Und wenn aber die Bedingungen wieder erwartend geil sind, dann schwimme ich da 1000 Meter oder 2000 Meter. Und dann gehst du ja nicht negativ raus, wie wenn du sagst, ich gehe da jetzt zum Schwimmen in die Therme und gehe um die Omis die Brust schwimmen hin und her und komme auf meine 500 Meter und bin so genervt, weil das war kein gutes Training, die Erfahrung war beschissen und ich war auch nicht irgendwie in der Sauna und war im falschen Mindset. Wenn du sagst, ich gehe in die Sauna und heute, ich gehe nicht schwimmen und kommst dann aber mit 500 Metern nach Hause, dann sind die 500 Meter, auch wenn du die über die Omas rumgeschwommen bist, voll geil und motivieren dich, anstatt dass du da rangehst und sagst, so, ja, ich gehe jetzt schwimmen und suche mir hier das Schwimmbad raus und dann hast du halt diese komplett negative Erfahrung. Das ist ja auch, ne, also zusätzlich zu dem Entspannen, ist ja, du kannst ja trotzdem das versuchen zu machen oder dann den Run, den du jetzt gerade gesagt hast, dass du sagst, ja, ich stehe morgen früh mal auf, wenn ich mich geil fühle, dann gehe ich 20 Minuten einen Auftaktlauf machen oder mach 30 Minuten Footing und mach ein paar, geh 20 Minuten laufen und mach noch ein bisschen Lauf-ABC oder so. aber halt nicht sagen, ich hole jetzt diese 40 Minuten mit Strides nach und es ist viel zu früh und ich bin noch viel zu müde und irgendwie war da ein schlechtes Gefühl und die Pace war nicht da und der Puls war zu hoch und dass du einfach das versuchst, ne? Einfach wirklich dann von vornherein mit einer anderen oder die Erwartungshaltung, was du aus dieser Session bekommst, einfach zu shiften erstmal, dass du möglichst reingehst, dass du eigentlich nur positiv überrascht werden kannst.
Genau, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass halt dieses Mindsetting, und das ist ja auch das, was du meintest, und das ist bei Anfängern natürlich schwieriger, weil sie diese Reise noch nicht so oft gemacht haben und je öfter man diese Reise gemacht hat, desto eher weiß man, dass halt einfach, wenn wir jetzt bei der Reise sind, irgendwie die Bahn nicht fährt oder Flüge gestrichen werden oder man den Anschlussflug verpasst. Es passiert halt einfach viel auf langen Reisen. Und man dieses Stressen früh zu Beginn des Jahres, und damit meine ich jetzt nicht Januar, sondern ist der Vorbereitung, am Anfang muss man wirklich lernen, entspannt zu sein. Weil wenn man am Anfang sich schon zu sehr stresst und dann halt gerade auch Sachen, die einem Spaß machen, nicht macht, dann holt es dich nachher in den Monaten und Wochen, wo es halt entscheidend ist, wirklich ein. Das hast du perfekt in 22 erlebt. Also es war wirklich genau so, wie du es eben beschrieben hast, dass du nachher einfach wirklich so ein bisschen ausgelaugt warst und leer warst vom Kopf her. Und für dich das ja auch ein cooles Learning war, dass du halt einfach gesagt hast, ey, ich schaffe das einfach nicht, dieses monatelange Vorbereiten auf einen Tag. Es gibt andere, die kriegen das in Perfektion hin. Die finden
geil. Ich habe da echt nochmal drüber nachgedacht. Wir haben ja auch schon ganz oft drüber gesprochen und das waren ja teilweise schon hier Therapiesessions im Podcast, woran es gelegen hat. Ich bin mittlerweile, aber weil ich natürlich jetzt auch durch, jetzt, dass ich wieder so heiß bin und diesen Fehler nicht nochmal machen will irgendwie, ist es, glaube ich, bei mir, also wir werden es dann jetzt herausfinden, so ein bisschen auch dieser kognitive, mentale Load gewesen, dass wir reingegangen sind in das Project gar nicht, wir haben ja nicht gesagt, ich will jetzt unter 9 Stunden machen oder ich will 8:30 machen oder, ne, dass du so ein Ziel hast, wo du sagst, ich habe irgendwie ein paar Zeiten im Kopf, wo ich hinarbeite, sondern wir sind ja reingegangen in dieses Project, so haben wir es gesagt, wir wollen alles machen wie ein Profi und alles richtig. Und ich bin halt kein Typ, der auch im Alltag alles zu 100% richtig macht. Sondern ich bin halt da eher da ist immer irgendwo ein Schlendrian drin und ich muss auch immer Raum haben für links und rechts. Und das hat halt überhaupt nicht meinem Naturell entsprochen, dass ich keinen Raum mehr nach links und rechts hatte. Und das hat mich dann einfach, das ging am Anfang oder eine gewisse Zeit, aber irgendwann habe ich dann einfach keine mentalen Kapazitäten mehr dafür gehabt. Und dann ist es natürlich vom Gefühl her alles zu viel und zu langweilig und dann geht es, ne, geht's natürlich los. Ah, hier und deswegen und dies und das. Und ich glaube, dass das so echt damals, 2022, der Hauptfaktor bei mir war. Dieses, ich will alles so gut machen, wie ich kann. Hätten wir vielleicht gesagt, so, ja, wir gehen auf Sub-9. So, dann hätte ich ja immer einchecken können, im Training auch, ja, ich bin auf dem Weg. Das passt, auch wenn ich mal irgendwie ein bisschen was weniger gemacht habe oder nicht. Aber so ist ja jede Session, die du dann gesagt hast, ja, du hast mir dann auch gesagt, ja, ist kein Problem, wir reduzieren jetzt und machen dann, na, und nächste Woche machen wir weiter. Aber für mich hat sich das ja angefühlt, ja, die Woche war jetzt aber nicht so gut, wie sie hätte sein können. Und das wollten wir ja machen. Also das heißt, es hat nicht mit dem Anspruch, den wir uns selber gesetzt haben, übereingepasst, den ich auch die ganze Zeit während des Projects im Kopf hatte. So, hast du dann aber ein Ziel, dass du sagen kannst, ja, aber guck mal, ich fahre ja die Race-Pace-Intervalle trotzdem, dass ich irgendwie müde bin, immer noch bei 280 Watt. Das ist ja genau das, wo wir hinwollen. Das heißt, ich bin voll on track und es ist überhaupt kein Problem gerade. Wir sind genau da, wo wir sein müssen. Aber das habe ich dann nicht mehr in meinen Kopf gekriegt. Und unser zweiter Presenter, Whoop, wieder dabei. Und Nils, wir sprechen drüber, diese Woche bei mir nach meiner Krankheit, das ist so ein Auf und Ab mit meiner HRV und meinem Recovery-Score, kann ich dir sagen. Gestern grün, Weg nach oben und ich dachte, geil, alles sieht gut aus. Heute wieder leicht eingebremst worden, wieder um ordentlich ein paar Punkte zurückgefahren. Da sieht man immer so eine Erkältung. Nur wenn man vom Gefühl her wieder fit ist und die vorbei ist, heißt das körperlich längst noch nicht, dass du wieder Vollgas geben kannst und Intervalle laufen kannst. Und da hilft mir das Whoop auch wieder, das einfach abzugleichen. Also für mich im Kopf einfach abzuhaken, gestern Hügelläufe, nein, sondern stattdessen einfach, ich bin 30 Minuten ganz locker gelaufen, 125, 120 Herzfrequenzbegrenzer rein und nichts riskieren, dass ich da was verschleppe oder irgendwie nochmal eine Erkältung oben draufsetze oder das ganze Ding verlängere. Weil mir mein Bub das auch ganz klar gesagt hat. Nee, du heute nicht.
Ich glaube auch, im Moment sehen unsere beiden Whoop Recovery Scores aus wie so eine richtig gute Achterbahn.
Ja.
Also eine, wo du.
Bei dir
wo,
immer
wo
wegen du, den Weihnachtsfeiern und dem Saufen.
Wo du kotzübel rauskommst. Und so sehen gerade unsere Recovery Scores aus. Aber ist tatsächlich, wie du sagst, und auch in der Tat, bei meiner Schnupfnase, Rotznase jetzt, habe ich auch gesehen, okay, das ist alles noch nicht so, wie sich's anfühlt. Also da sollte man dann schon auch drauf hören und das Ganze nicht ignorieren. Hast du recht, bin ich bei dir.
Und auch wieder daran arbeiten, dass wir schön wieder vermehrt ins obere Orange und Grüne kommen natürlich. Und was da jetzt mir auch nochmal hilft, bei diesen Werten einfach, Schlaf. Einfach nochmal wieder eine Priorität einzuräumen. Also, dass ich auch wirklich sehe, selbst wenn körperlich ganz klar Anzeichen dafür da sind, dass ich noch nicht wieder fit bin, wenn ich eine halbe Stunde mehr schlafe, sehen die Werte trotzdem durch die Bank alle geiler und besser aus. Und das ist immer ein guter Reminder, dann halt doch mal irgendwie um 10 den Fernseher schon auszumachen und sich ins Bett zu bewegen, anstatt um 11. Weil das ist in diesen Scores, die dann am nächsten Morgen auf einen warten, wirklich ein Riesenunterschied. Wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, wie es bei euch aussieht, join.woop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Da gibt es 4 Wochen für alle Neukunden Whoop kostenlos zu testen, risikofrei. Ihr könnt es zurückschicken, wenn es nichts für euch ist. Und ja, probiert das gerne mal aus. Join.woop.com oder links in den Shownotes und jetzt hier rein in den Podcast.
Ja, spannend, was du sagst, gerade mit dem, dass du halt Freiräume brauchst. Und das ist bei mir ja genau das Gleiche. Man ist halt so ein, ich habe jetzt sofort 80-20-Prinzip. Ist ja. Es wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich eher 90-10-Prinzip.
50-50. Weil man wir brauchen 50-50.
Ich hoffe, bei 50-50 hast du an dich gedacht. Ich hab tatsächlich an 90-10 gedacht bei mir, weil man dann ja doch immer in den
Ich glaube, bei mir trifft 80-20 wirklich gut zu.
Na, ich glaube, dass du ambitionierter bist als 80-20. Ist ja auch völlig egal. Da wollen wir uns jetzt nicht fix halten, weil du ja doch dann auch wieder in den entscheidenden Phasen entsprechend performst.
Ja, ich meinte auch weißt gar du, nicht, ich meinte aber auch den Raum zu haben, 80-20 dann eher hinsichtlich nicht jetzt dann da nichts zu machen oder einen Schlendrian zu haben, sondern heute steht eine Stunde easy Rolle noch drauf, aber wir sind im Trainingslager und Fred und Chebbe fahren 4 Stunden Epic Ride, ja, dann fahre ich auch 4 Stunden Epic Ride.
Ja, das stimmt. Aber das, worauf ich hinaus wollte, waren 2 Dinge. Also zum einen, dass es absolut so ist, dieses 80-20, 90-10, dass man halt einfach erkennen muss und es gibt halt einfach Typen, viele, die sind halt einfach 100-0, was für Leute wie uns dann manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, wo du so denkst, jetzt entspann dich doch mal, das ist doch jetzt alles überhaupt gar nicht schlimm, aber für den geht halt die Welt unter, weil es halt anders geplant war. An dem Outcome ändert das ja gar nichts. Ich finde teilweise sogar, dass das Outcome, wenn man 90-10, 80-20 macht, oftmals besser ist, weil man halt eine Frische hat, eine Ruhe hat oder eine Kreativität hat. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, weil ich denke oftmals bei diesen 100-0 Leuten, wenn die sich mal entspannen würden und das auch wirklich genießen könnten, und das ist ja das, wie wir darauf gekommen sind, wäre der Outcome vermutlich besser.
Ja, aber das können diese Leute ja nicht.
Das können die nicht,
genau. Das muss ja dann auch für die funktionieren. Genauso wie wir kein 100-0 können, wo die sagen, ja, ey, wenn Nick mal 100-0 machen würde oder Nils, dann wird der auch mein Ziel kommen.
100%. So, und das ist natürlich etwas, was man dann aber auch erkennen kann. Also ich meine, wenn du die Athleten anguckst, ich habe da jetzt sofort Sam Laidlow vor Augen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, das zu beurteilen. Aber wenn es halt so ist, wie er erzählt hat, dann war ja diese Saison jetzt keine 100-0-Vorbereitung für ihn, weil er halt einfach wahnsinnig lange nicht richtig trainieren konnte, gestruggelt hat, mental auch schwierig angenockt war. Und wenn du dir dann die Saison anguckst, natürlich ist er ein Weltmeister. Und als Weltmeister gerade in Nizza hätte er das gerne wiederholt. Aber ich meine, er ist 5. geworden und er hat Leeds gewonnen und er hat Rot gewonnen. Also von außen betrachtet würde ich sagen, war das eine verdammt gute Saison. Mhm. Also damit kann man einen Haken hintersetzen. Damit sind auch die Sponsoren super happy, was auch die Resultate anbelangt. Der war in the mix. Aber er persönlich, und er ist, darauf wollte ich hinaus, er ist halt auch so ein Typ, der halt wahrscheinlich eher 80-20, 90-10 ist und nicht 100-0. Du hast dann wieder andere, die 100-0 sind. Also man muss halt, glaube ich, das Training einfach der Persönlichkeit anpassen. Und auch wenn wir jetzt das Ganze nochmal machen würden, weil du hast ja im Grunde so agiert, wie ihr agieren wolltet. Ihr habt gesagt, okay, wir machen Project, wir gucken mal, wie muss ein Profi trainieren? Und dieses, wie muss ein Profi trainieren, und das wollte ich mit dem Beispiel Sam Laidlaw sagen, heißt halt nicht, von Januar bis Ende Dezember 100% zu geben, sondern in den Situationen, in denen es zählt, 100% zu geben und halt auch dem Training deinem Naturell anzupassen. Also es gibt ja ganz, ganz viele, die irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt Jonas Schomburg beispielsweise sehen, der ist ja vom Kopf her, so wie er erzählt, ein komplett anderer Typ als wieder andere Beispiele. Also ich habe den All-In-Podcast gehört, da war das halt ganz witzig, weil dann Jelle Gehns und, also Christian Blumenfeld und Kaspar Stornes waren eingeladen bei Aaron Royal und Jelle Gehns. Und dann haben sie sich halt auch über das Rennen natürlich unterhalten in Marbella, die 73 WM. Und dann war das halt so witzig, weil dann Jelle erzählt hat, wie Jonas ihm weggelaufen ist oder dass dann auch KB gesehen hat, oh, Jonas läuft irgendwie mit mir mit oder kommt ran. Und wo sie dann alle beide gesagt hatten, aber das kennt man ja von Jonas aus dem Weltcup. Wo du so denkst, wie berechenbar er dadurch ja irgendwie für die auch ist. Als Trainer denkst du dann natürlich sofort, Alter, vielleicht hättest du Dritter werden können, Jonas, wenn du halt deine Taktik ein bisschen anders agiert hättest. Wenn du halt nicht mit einer 2,50 angelaufen wärst, sondern einfach mal mit einer 3,05 angerannt wärst oder sowas. Aber das haben wir auch in dem Podcast gehört, da ist er halt einfach nicht der Typ für. Ich finde, er hat jetzt schon in Marbella relativ schlau agiert, weil er halt einfach auch nur mitgefahren ist und sowas alles. Aber das können ja auch nur die beurteilen, die mit drinstecken. Aber es ist halt auch, er muss es halt mit seinem Naturell vereinbaren können. Und das finde ich halt, oder auch ein Ruben Zipundke, der halt auf dem Rad einfach Attacke macht. Den kannst du noch so oft sagen, Ruben, versuch doch mal die Attacke erst bei 120 oder 130 Kilometer zu setzen. Aber er, erste Gelegenheit, und er attackiert und ist weg. So, und das ist halt, professionell heißt halt nicht immer 100% zu geben und gegen dein Naturell zu agieren, sondern dein Naturell zu erkennen und dann dementsprechend die Saison zu planen oder die Rennen zu planen. Natürlich immer mit dem Ziel, dich auch zu verbessern und zu lernen. Also manchmal stehst du dir tatsächlich wahrscheinlich ergebnistechnisch auch selber im Weg mit deinem Naturell. Aber es ist halt einfach so wahnsinnig schwer. Und wenn man jetzt nochmal sagen würde, so pass auf, wir machen jetzt ein Project 2.0, was es natürlich aufgrund der Situation gar nicht mehr geben kann. Also das, ich meine, du bist Papa, du hast jetzt wirklich auch berufsmäßig wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob du mehr zu tun hast, ja, als noch
auf jeden
vor.
Fall.
Ja, anders halt. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie ihr davor die ganzen Reisen, Wettkampfbegleitungen gemacht hast und so, da wäre es ja auch nicht möglich gewesen. Da habt ihr auch viel gemacht. Also klar ist der Load gefühlt größer geworden, weil du jetzt ganz andere Projekte am Start hast, auch mit dem Club und so, was sehr, sehr viel Arbeit kostet. Aber wenn man das wollen würde, in letzter Konsequenz, irgendwie wird es ja hinhauen. Deswegen, ich will das jetzt einfach nur sagen, es ist jetzt nicht unmöglich, aber die Voraussetzungen sind jetzt sicherlich deutlich schwerer, als die 22 waren.
Ja, definitiv.
Aber wenn man das jetzt einfach nochmal machen würde, dann würde man trotzdem, also wenn ich jetzt wieder der Trainer wäre, würde ich trotzdem auch von Anfang an anders agieren, weil ich halt genau darum weiß, wie du bist. Das haben wir auch schon besprochen, und würde dann halt sagen, ey, du brauchst irgendwie kleine Zwischenziele. Wir gucken, dass wir Rennen raussuchen, die dir Spaß machen, die vielleicht nicht unbedingt auch nur jetzt zielgerichtet auf Tag X aus sind, sondern die halt einfach zielgerichtet ausgelegt sind auf dein optimales Training.
Wenn
mir da jetzt zum Beispiel auch sofort einfällt, und ich weiß nicht, ob das an dem Stadium der Karriere liegt oder weil er von außen, wenn man ihn wahrnimmt, auch wahrscheinlich so ein Typ ist, so Josh Amberger. Mhm. Das ist ja auch so ein Typ, der jetzt halt einfach wahnsinnig viele Spaßsachen macht und wahrscheinlich erkannt hat, ey, ich bin nicht der Typ, der sich auf die Qualifikation vorbezahlt und Hawaii, so genau. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das einfach nur mit dem Gewinn zusammenhängt, sondern ob das auch damit zusammenhängt, dass er einfach auch so ein, weiß ich nicht, ob das jetzt Freigeist, ob man das so titulieren kann, aber der doch einfach Spaßrennen braucht. Der dann halt auch mal ein Gravel-Rennen fahren muss oder der dann halt irgendwo mal eine exotische Halbdistanz macht und dann trotzdem wieder ja irgendwie beim Ironman Malaysia auf einmal auf dem Treppchen steht und sowas alles. Und
das
ist halt
ist
nicht,
ja genau
ist
wie
ist
bei
halt
mir, wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, das, was du sagst, so dieses, ich bereite mich eigentlich gar nicht richtig vor, und ich habe beim letzten Jahr auch immer gesagt, ich trainiere gefühlt gar nicht richtig, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe, mit dem Radfahren dann irgendwie auf Mallorca 312 vorbereiten, und diese Vorbereitung darauf mit eigentlich nur Radfahren hat mir halt in einem Triathlon mit Abstand mein bestes Radfahren so, ne, von Werten, als was ich in Bonn halt gemacht habe, ohne dass, also das war ja sogar noch weit danach, dazwischen habe ich alles, also ich war ganz weit weg von einem optimalen Training, halt dafür, ne, ich bin ja nicht mal, also geschwimmen war natürlich Katastrophe, laufen war eine Katastrophe, aber das Radfahren war halt richtig, richtig geil, und die Form war super, super gut, und ich profitiere ja jetzt auch noch davon, warum ich auch Weil ich danach noch weiter Rad gefahren bin, Gravel gefahren bin, Spaß daran hatte einfach, was ich gemacht habe. Und dadurch dann einfach herz-kreislauf-mäßig so fit bin, dass ich auch nach dieser Fuß-OP jetzt einfach wieder super gut einsteigen konnte und wieder super gut laufen konnte. Oder gefühlt, also wenn ich es vergleiche mit, wo ich dachte, ich mache hier Projekt Hawaii, das war ja auch noch, was ich ja so ein bisschen in Anführungsstrichen lapidarer angegangen bin, weil ich dachte, ja, ich mache das jetzt so nebenher und gucke so ein bisschen, was ich machen kann und trainiere einmal am Tag oder vielleicht zweimal, wenn es funktioniert. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, da hast du dann recht, mit 50-50, das bin ich dann halt nicht. Das war halt zu lapidar, da war halt zu wenig Drive dahinter und zu viel andere Projekte. Also da war der Load dann in anderen Bereichen zu groß, warum man dann wieder sowas kommt, wie es Umknicken beim Film mit Fred, die Verletzung. Aber auch bevor ich da umgeknickt bin, die Trainingslager im Januar, kann ich mich noch daran erinnern, ich konnte keinen Lauf mit Fred und den Jungs machen, weil ich bin halt Grundlage 5,15, 5,20 gelaufen. Und jetzt laufe ich bei dem gleichen Puls nach dieser Fuß-OP, die ersten Läufe, laufe ich halt 4,50. Mhm. So, und das, weil die Gesamtfitness einfach eine komplett andere ist, obwohl ich vom Gefühl her viel mehr Spaß hatte. Und gar nicht, also ich habe mehr trainiert, aber vom Gefühl her habe ich nicht mehr trainiert. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber...
Doch, weil es halt anders wahrgenommen wird. Also das ist ja das, was man ja auch immer versucht. Und das ist natürlich als Trainer immens schwierig, das in richtige Worte zu verpacken, weil du natürlich den optimalen Load planen willst. Und dazu gehört aber halt auch, dass man sich in den Einheiten wohlfühlt, dass man sich nicht festbeißt an den Vorgaben, sei es jetzt Puls oder sei es Geschwindigkeit oder sei es Intensität. Der Großteil muss immer gebremst werden, das haben wir oft genug auch gesagt. Und die bewegen sich, der Großteil der Kilometer sollten wirklich ruhig sein. 80-90% der Kilometer, die ihr absolviert, sollen im Training eigentlich sogar fast schon unangenehm ruhig sein, sodass ihr das Gefühl habt, das ist jetzt auch Zeitverschwendung. Und das ist halt auch das, wo du als Trainer immer drauf eingehen musst, dass du am Anfang, gerade wenn die Athleten neu sind, neu in der Zusammenarbeit sind, dass du die, in der Regel musst du die bremsen und musst sagen, ey, mach die ruhigen Sachen wirklich ruhiger. Und bei den Sachen, die intensiv sind, gerade bei den VO2-Max-Einheiten, ist es auch häufig so, dass du da sagst, das ist kein All-Out, das ist keine 10 von 10, sondern es ist so eine 8 von 9 bis 10 und versuchst du den richtigen Load zu finden. Da haben wir in den letzten Wochen auch viel drüber geredet. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass trotzdem natürlich dann teilweise die Einheiten da sind, wo es halt um die Freude geht. Und das ist halt ganz, ganz, ganz entscheidend. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Du hast halt Sachen gemacht, die dir Spaß gemacht haben. Und auf einmal hast du mehr trainiert, als du vorher trainiert hast, weil es dir halt gar nicht so vorkam, weil es halt alles mit Freude behaftet war. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, auch vor ein paar Wochen oder was ich gesagt habe, wenn ihr in der Gruppe trainiert und ihr vielleicht dann sogar mal übers Ziel hinausschießt bei den Intervallen oder auch beim Fahrtleg oder, keine Ahnung, beim Gravel Ride und ihr macht das nur einmal pro Woche, dann ist das völlig okay, dann müsst ihr das auch genießen und dann ist es auch egal, ob ihr dann mit 120% eurer FDP gefahren seid oder mit 110 oder 115 oder vielleicht sogar 130, weil ihr halt einfach in der Situation gar nicht drüber nachdenkt und richtig Spaß habt. Ja. Also dieser Bumblebee-Modus, das hatte ich jetzt auch mit einem meiner ältesten Freunde, der Notar, echt ein ziemlich verkopfter Typ. Und wenn du mit dem bin ich ein bis zweimal im Monat auf der Straße zusammengefahren, wo er seinen Powermeter dran hatte. Und da weiß er, was er fahren kann. Der fährt wirklich nur aus Spaß, ist jetzt aber auch wieder ganz gut fit geworden, war früher ein sehr guter Triathlet auch, auf der olympischen Distanz vor dem Studium oder während des Studiums auch. Und dann fährst du irgendwie, fahre ich dann so vorne 260, 270 Watt, so über meiner Schwelle. Und dem Notar tut es hinten weh. Und der sieht die Zahl und sagt, oh hier, Gürke, so schnell können wir nicht fahren. Und ich so, jetzt lass es einfach ballern, ist doch egal. Geht doch um nichts. Oh nee, das ist mir zu hart, das ist mir zu anstrengend. Dann haben wir im Herbst den ersten Gravel Ride gemacht. Und am Gravelrad hat er keinen Powermeter. und dann fahre ich vorne irgendwie so 300 Watt für 4 bis 5 Minuten und denke, der muss doch irgendwann mal platzen. Aber er ist hinten dran. Und dann sagst du, Alter, was ist mit dir denn los? Wieso?
Geiles Beispiel.
Auf der Straße hättest du jetzt schon lange geflucht, hättest mich fahren lassen, weil du gesehen hast, was wir gefahren sind. Wieso, was sind wir denn gefahren? Ich bin die ganze Zeit hier über 300 Watt gefahren. Ach Quatsch, erzähl doch keinen Mist. Und wo ich so dachte, das gibt's doch nicht. Und da haben wir einen Ride gemacht, der war deutlich, deutlich, deutlich härter als jede Ausfahrt auf der Straße, die wir in dem Jahr gemacht haben. Ja. Und bei jedem Straßenride hat er irgendwann gejammert. Oh, Gürke, das ist zu schnell. Und beim Gravelride nicht ein einziges Mal. Wo ich so gesagt habe, Alter, du musst einfach auch im Sommer öfter mal ohne Watt fahren, einfach mal nach Gefühl oder nach Kopf oder einfach hinterherfahren, ohne die Gedanken drüber zu machen, du wirst dadurch schneller. Das kannst du natürlich nicht immer machen, aber das hat genau das beschrieben, worauf wir jetzt halt hinaus wollen, dass du halt einfach aber diese Mischung findest zwischen Einheiten einfach nur aus Freude, ja, und dann wieder Einheiten, die geplant sind. Das große Problem ist halt einfach nur, wenn du das als Trainer den Leuten sagst, dann ist natürlich nach mir die Sinnflut und jede Einheit wird dann halt geballert und wird einfach nur noch im Party-Pace- und Wohlfühlbereich gemacht. Und ganz gefährlich ist es halt in den Grundlagen aus Einheiten, die wie gesagt 80-90% ausmachen, wo man halt wirklich laufen, ohne zu schnaufen soll. Und das kennt man selber auch. Dann bist du irgendwie immer diese 10, 15 Sekunden pro Kilometer zu schnell unterwegs. Und das ist dann halt das, was dich müde macht, weil natürlich dieses immer ein bisschen mit Zug laufen, fahren. Schwimmen ist noch eine andere Geschichte, weil da kommt die Technik ins Spiel. Da ist es halt für nicht gute Schwimmer wirklich sehr, sehr schwer, locker zu schwimmen, weil dann halt einfach, dann treiben sie halt einfach und dann sinkt halt einfach, setzt halt die Schwerkraft zu und dann wird es sehr, sehr schwer, an der Wasserlage zu arbeiten, weil man braucht halt im Schwimmen eine bestimmte Geschwindigkeit, um gefühlt effortless zu schwimmen, die halt für schlechte Schwimmer meistens zu schnell ist für die Grundgeschwindigkeit. Also beim Schwimmen muss man das Ganze so ein klein bisschen außen vor haben, aber beim Radfahren und Laufen, da kann man halt wirklich laufen, ohne zu schnaufen. Und wenn man damit so ein bisschen Zug läuft, fühlt sich das ja besser an. In der Regel ist das aber halt leider so ein klein bisschen zu schnell.
Oh, das habe ich aber auch, ey, wo ich jetzt erzählt habe, ganz am Anfang des Podcasts, dass ich jetzt ja gerade dann mir selber noch diese Woche den Limiter irgendwie beim Laufen, dass ich gucke, ich laufe mit Puls 120 oder maximal 125. Außer es geht mal hoch oder so, dann lässt sich ja nicht vermeiden, dass du mal hochgehst auf 130. Aber dann habe ich so, dann läufst du halt so 5:10 oder sowas oder 5:15 bei mir jetzt aktuell, gestern. Und sonst, wenn ich jetzt diese lockeren Laufe gelaufen bin, bin ich halt 4,50, 4,45, 4,40, wenn es auch mal richtig gut lief, gelaufen und ich einen schnellen Schuh anhatte. Und gestern habe ich dann gedacht, boah, ich weiß schon, warum ich gerade so heiß bin. Weil wenn du diesen für dich geilen Schnitt, also was bei mir so 4,50 bis 5 Minuten ist, was sich so einfach richtig geil anfühlt, was ich ein bisschen nach Laufen, und du läufst dann sogar nochmal wieder so auch mal 4,40 einen Kilometer, und hast das Gefühl, du fliegst und einer ist auch mal 4,38 oder 4,36 und denkst so, oh, geil, 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 wie viel Spaß das Laufen macht. Und dann gestern, wo ich dann so 5,10 für 15, ich glaube, ein Kilometer war auch sogar 5,20, dann war so, oh, das ist gar nicht geil. Das macht mir gerade gar keinen Spaß. Und da dachte ich, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist halt auch diese Gefahr, dass du dann halt irgendwann auch hingehst und sagst so, wenn es jetzt im Winter gut läuft und du läufst jetzt statt 5:0 alles 4:40 und auch mal 4:36, 4:38, wenn dann die Intervalle kommen, dann bist du halt müde, dann bist du halt kaputt oder dann bist du halt erkältet, wie ich jetzt gerade. Also vielleicht war das auch so ein bisschen Fehler, dass ich manche Läufe auch schon zu intensiv gemacht habe, einfach weil es einfach geil lief und ich richtig Bock hatte und das einfach, jeder Run hat einfach sau Spaß gemacht. Ich bin auch oft gelaufen, da war noch geiles Wetter und so. Gestern kam noch dazu, es war dunkel, ich war spät dran, es hat geregnet. Es kommen noch mehrere Sachen dazu, so, ne? Aber es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Dieses, ja, es ist 1:1 so. Dann denkst du so, das läuft ja und das war doch die letzten Wochen so leicht und diese Leichtigkeit war da, weil du halt diesen geilen Schritt hast, ne? Aber ja, du musst halt auch trotzdem mal einfach wirklich locker laufen.
Laufen geht halt auch extrem über die Motorik, jetzt nicht ganz so schlimm wie Schwimmen. Beim Schwimmen haben wir ja schon oft gesagt, das Wassergefühl, wenn man das halt mal hat, was ja wirklich die meisten Triathleten
nicht
so
haben.
Gar nicht haben oder so auch nicht kennen. Nee, das hat bei mir auch echt lange gedauert. Das hat Ralf Eggert, der damals ja auch in Kiel gelebt hat, mit dem ich dann ja viel trainiert habe, und der hat ja auch immer geflucht, der hat auch immer gesagt, alter Görke, du musst da jetzt einfach mal durch, du musst einfach mal 30 Kilometer Wochen schwimmen und irgendwann macht es dann Klick und dann hast du das Gefühl, und ich habe das aber vom Kopf her einfach nicht hinbekommen. Und dann war ich ja in Australien das erste Mal und da habe ich das ja hinbekommen, weil es halt einfach in der Gruppe einfacher ist. Also gerade beim Schwimmen haben wir auch oft drüber geredet, braucht man tatsächlich eine Gruppe, um halt das einfach so durchzuziehen, oder ist es sehr schwer, das durchzuziehen ohne zur Gruppe, sagen wir es mal so. Es gibt einige, die kriegen das hin, aber in der Gruppe ist es halt einfach viel, viel einfacher. Und da hatte ich dann tatsächlich so erstmalig meine 25 Kilometer Wochen, was mittlerweile, glaube ich, für die Profis mehr oder weniger normal ist. Und da hatte ich dann auch das erste Mal so dieses Wassergefühl, dass du halt wirklich ins Wasser springst und du hast den hellen, hohen Ellbogen und du merkst richtig, wie du dich so vorarbeitest. Und das ist schon ein sehr, sehr, sehr faszinierendes Gefühl. Und Weltklasse-Schwimmer, die merken das ja tatsächlich, wenn sie mal nur einmal am Tag im Wasser sind, dass am nächsten Tag dann das Wassergefühl nicht mehr so ist. Also beim Schwimmen ist es tatsächlich sehr extrem. Beim Laufen ist es aber tatsächlich auch ähnlich. Also wenn man mal so weit ist, dass man vielleicht 5, vielleicht sogar mal 6 Läufe pro Woche macht, dann ist das nicht nur ein reines Fitness-Ding, sondern dann ist es auch tatsächlich eine motorische Geschichte, dass du halt einfach durch das Oftlaufen bist du halt so im Schritt drin, dass du losläufst. Oftmals ist es dann ja auch so, dass dir vielleicht die ersten Meter so ein bisschen wehtun, muskulär oder strukturell. Wenn man eine gute Mobility vorher gemacht hat, dann ist es weniger, aber wenn man dann halt die Mobility vielleicht sogar mal weggelassen hat, man hat schwere Beine. Am besten ist eigentlich das Beispiel, wenn man einen Double Run Day macht und dann der zweite Lauf, dann denkt man so, boah, ich merke meine Beine doch schon ein bisschen. Und dann wird man warm, dann ist das ganze System irgendwann an, so nach 1,5, 2, 3 Kilometern. Und dann läuft man ja wirklich wie von alleine. Und dann guckt man so auf die Uhr und dann denkt man, ey, das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt gerade so schnell laufe, weil sich's halt einfach so wahnsinnig gut anfühlt. Und das ist aber halt beim Laufen sehr schwer, da hinzukommen, weil man halt einfach unheimlich aufpassen muss mit dem Bänder- und Sehnenapparat. Die Muskulatur passt sich recht schnell an, aber strukturell ist es schon eine große Herausforderung, oft zu laufen, viele Kilometer zu laufen. Da muss man einfach sehr vorsichtig sein. Wenn man aber diesen Zustand erreicht hat beim Laufen, eben auch diesen rein motorischen Aspekt, das ist das, was ich meine, dann ist das schon auch dann ist halt wirklich so dieser Flow, ne? Das ist halt das, was du beschrieben hast. Und da dann halt cool zu bleiben und wirklich abzuschlappen, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Und das ist auch ganz faszinierend. Also selbst bei den Weltklasse-Läufern, sage ich jetzt mal, ist es schwierig, die wirklich auszubremsen in der Geschwindigkeit. Wenn die irgendwie aus einer Verletzung oder aus einer Krankheit kommen und dann laufen die ja die ersten Kilometer auch extrem ruhig. Und dann irgendwann nach 2, 3 Wochen sind sie dann wieder in so einer Pace und dann schreiben sie, oh, war ein total zäher Lauf. Und dann guckst du auf die Pace, guckst auf den Puls und dann denkst du, warte mal ganz kurz, da hättest du dir für ein paar Wochen hättest du die Finger danach geleckt. Aber weil die halt mittlerweile wieder so in ihrem Flow sind und so einen
guten Zustand. Vorhersagefehlerdynamik.
Exakt, ganz genau. Da ist es wieder. Also das trifft einen doch einfach immer wieder. Und das ist aber halt einfach so unfassbar schwer, dagegen zu agieren, gerade halt in einer Sportart, die halt so Zahlen und Daten getrieben ist, wie halt Triathlon, wo du halt einfach, ja, dieses Malen nach Zahlen machst. Und wenn man dann halt die Zahlen nicht miteinander kombiniert und von der 8 auf die 10 geht und dann zurück auf die 9, dann denkt man halt, oh Gott, alles bricht zusammen. Wenn man dann aber nachher das ganze große Bild anguckt, dann ist dieser eine kleine Schnitzer überhaupt gar nicht erkennbar in der Regel. Und ja, das ist schon extrem schwierig. Und gerade im Hobbybereich ist es natürlich oftmals wirklich der Unterschied zwischen lange Spaß haben an dem Sport, also einfach wirklich über mehrere Jahre, im besten Fall Jahrzehnte, diesen Sport zu genießen oder halt einfach so fest zu sein. Und so sind wir ja darauf gekommen, dann können wir das Kapitel, glaube ich, auch mal abhaken, dass man sich halt schon im Dezember, in der Vorweihnachtszeit, wo es halt wirklich eine super schöne Phase gerade ist, eine besinnliche Phase, vor allem eine sehr gesellschaftliche Phase ist, wenn man sich da dann halt einfach sehr viele Gedanken darüber macht, dass nach 7 die 8 kommt und nach der 8 die 9 und nach der 9 die 10 und die 11 auf gar keinen Fall übersprungen werden darf, dann ist es halt sehr, sehr schwer, das über mehrere Jahre zu machen und dann halt auch sehr schwer im Sommer, wenn es dann halt wirklich drauf ankommt, dass die Zahlen richtig miteinander kombiniert werden, da dann das halt hinzubekommen. So. Und da ist das Mindset halt extrem wichtig, aber halt auch, wie gesagt, sehr schwierig, das in Einklang zu bringen, dass man halt die Situation genießt, ohne am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen zu haben und ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Also super spannend.
Super spannend. Ich glaube, wenn ihr Bock auf das Thema habt, ich wollte es eigentlich erst nächste Woche erzählen, aber ich habe heute Morgen ein Reel gesehen, das passt jetzt so gut dazu, von Rick Zabel und Ulle von dem Podcast und Nils Pollitt ist zu Gast. Den Podcast wollte ich mir gleich beim Krafttraining reinziehen. Und da haben die teilweise was Ähnliches gesprochen. Es fängt an und Nils sagt, ja, wir trainieren, ist ja kein Geheimnis mehr, super viel Zone 2. Sein Problem ist halt einfach nur, dass Tadej die gleiche Zone 2 hat wie er, nur halt 20 Kilo leichter ist. Und da meinte er, in anderen Teams, Dezember-Trainingslager, da haben wir dann Inhalte gemacht, Team-Time-Trial und so weiter. Ja, und jetzt? Ja, wir ballern einfach. Also, die ballern dann die Anzugstiege hoch und dann hat er gesagt, ja, also da wartet auch keiner. Ist halt ein Drop-Ride. jede Ausfahrt ist einmal ein Jobride. Und wenn du halt weg bist, dann, ja, wir sehen uns im Hotel wieder. Und dann musst du halt hinterher. Und dann hat er erzählt, er hatte eine, es gab eine Trainingseinheit. Ich weiß nicht mehr, welcher Frühjahrsklassiker
Flandern.
Flandern. Ach, du hast es auch gesehen?
Ich habe es auch gesehen.
Wo in Flandern Dritter geworden ist, hat er die gleichen Watts gehabt wie im Trainingslager. Also das hat mich dann schon interessiert. Den Podcast werde ich mir jetzt mal vielleicht für alle Empfehlungen gleich hier im Nachgang an unseren das Ding mal anmachen. Das interessiert mich jetzt schon, wie da dann trainiert wird. Und ist schon auch interessant.
Also, geht mir genauso, weil ich das auch...
Dass das so ein Dropride ist. Vielleicht müssen wir im Dezember mehr Dropprides machen.
Geht mir genauso, weil das habe ich gleich an die Jungs geschickt, dass das die Etikette der Tuesday Boys oder der Wolves of Wednesday ist. Weil wir nämlich letztens auch die Situation haben, dass wir einen immer gedroppt haben. Und dann hat er irgendwann, oh Jungs, nee, ihr könnt echt alleine fahren. Ich glaube, das hat keinen Sinn heute. Wir so, nee, komm, nee, das ist echt. Und dann war halt die nächste Attacke. Und dann sind wir halt weitergefahren. Und dann klingelte 20 Minuten später das Telefon. Ja, wo seid ihr denn? Wie, ja, du hast doch gesagt, wir sollen weiterfahren. Und dann war natürlich,
ist im Café.
War natürlich so semi-begeistert, weil das hast du nämlich vergessen zu sagen. Das fand ich halt sehr cool, weil Nils Pollitt dann gesagt hat, naja, und wenn du Glück hast, dann... bist du halt rechtzeitig bei der Kaffeepause, ja. Dann sind die Jungs noch da und wenn du Pech hast, dann sind die Jungs auch schon wieder aus dem Kaffee raus und dann heißt es alleine ins Hotel. Ich habe da natürlich gleich gedacht, alle arbeiten so wahnsinnig professionell, wie du gesagt hast, fliegen irgendwie im Dezember schon ihr Essen ab und machen dann halt Teamzeitfahren, weil halt bei der Tour de France oder beim Giro Teamzeitfahren ist, deswegen üben sie das Ganze. UAE fährt halt eben so, wie Nils Pollitt das beschrieben hat und fährt dann doch das ganze Jahr über alle durch die Schuhe. Aus den Schuhen heißt es jetzt, wir brauchen alle mehr gar nicht mehr nach Plan zu trainieren. Also das war dann aus Trainersicht so ein bisschen, wo ich gedacht habe,
Nein, aber das ist ja, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, deswegen will ich auch den ganzen Podcast unbedingt hören.
Es war natürlich
auch... Ich glaube, es war, wenn er halt sagt, die fahren viel Zone 2 und die gleichen Wattwerte von seiner Zone 2 sind halt Tadej, aber der ist 20 Kilo leichter. Das heißt, wenn der jetzt 340 Watt, 360 Watt einen Berg hochfährt, dann muss Nils halt mit 20 Kilo mehr 460 Watt den Berg hochfahren und dann ist er natürlich nicht mehr in Zone 2, sondern ist eher Race Pace und ne?
Naja, aber
die Frage ist ja, macht Tadej macht ja da keine Drop Rides, weil sonst könnte keiner dranbleiben.
Nein, natürlich nicht, aber er hat ja schon gesagt, dass das halt in dem ersten Trainingslager so abläuft, dass jeder Ride so ist. Das heißt, für 95% der Gruppe ist es halt zu schnell.
Ja, das stimmt.
Und das ist aus trainingsmethodischer
Sicht. Del Toro und Ayuso und das sind ja auch diese Bergflöhe. Und er hat ja dann auch am Berg gesprochen, ne?
Ich habe ja auch nur den, na klar, natürlich. Aber es klang schon so ein bisschen, wir fahren wie in den 80er Jahren als Shootout jede Ausfahrt. Also, aber muss man wahrscheinlich mal hören.
Wir hören den Podcast und berichten nächste Woche drüber.
Ist aber ganz witzig, weil ich habe es auch gesehen. Ich fand aber die Brille von Ulle fand ich viel cooler. Hast du die gesehen?
Die ist mir nicht aufgefallen.
Ja, siehst du, guck dir das Reel nochmal an und dann wirst du die Blu-ray-Brille von Ulle sehen. Der sah da wirklich, sah extrem cool aus, wie er da mit dieser blauen Brille saß, wie so ein Pornstar irgendwie. Das ist mir dann auch aufgefallen. Das war irgendwie ganz, ganz lustig. Aber gut, ein Thema wollten wir noch ansprechen, das haben wir vorher
Cozumel.
Gesagt. Cozumel, genau. Das war tatsächlich auch das erste Mal, glaube ich. Ich habe drüber nachgedacht. Also klar, Nils damals in Rot, als er nochmal so hervorragend Zweiter geworden ist, da hat er das Rennen angeführt. Aber so von den Young Guns, die ich so wirklich, ich sag jetzt einfach mal von klein auf trainiere, hat jetzt tatsächlich Jesse als erster einen Ironman angeführt und war irgendwie, ich glaube, ich kann da ein bisschen was zu erzählen und ich will nicht zu viel erzählen, weil ich heute erst mit ihm nachher erst telefoniere, aber wir hatten am Tag davor dann telefoniert und Vorbereitung ist okay gelaufen, war jetzt nicht perfekt, aber ich war wirklich sehr happy, Jesse war sehr happy und ich habe eigentlich gedacht, wir agieren auf dem Rad komplett defensiv. Einfach nur mitfahren, weil er ist ein großer, schwerer Athlet. Da ist die Hitze natürlich ein Faktor. Wir haben eine sehr gute Heatprep gemacht. Ich war sehr optimistisch, dass er auch einen guten Marathon läuft. Aber ich habe halt gedacht, okay, der fährt einfach mit, wenn er vorne in der Spitzengruppe ist, um dann einen stabilen Marathon zu laufen. Und dann kam so von ihm, wann würdest du denn attackieren? Und dann dachte ich schon so, Moment mal. Dann meinte ich, ich glaube, ich würde einfach nur mitfahren. Also das Ding wird nachher im Marathon entschieden und ich glaube, dass das schon attackieren jetzt, oh, aber irgendwie, also wenn die Werte stimmen und so. Und da dachte ich schon, ey geil, der fühlt sich richtig, der hat Bock. Und das ist, da soll dann der Athlet halt einfach natürlich nicht gegen, also für mich agieren, sondern ich kann ihm dann schon Ratschläge geben, aber der soll halt einfach natürlich follow your heart. Und dann habe ich aber gesagt, ich würde, wenn du attackierst, würde ich tatsächlich erst später attackieren. Also ich würde jetzt nicht schon nach 70, 80 Kilometern wegfahren, das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, sondern ich würde halt so frühestens nach 120, 130, das kann dann schon auch Sinn machen, dass du dann versuchst, auch die guten Läufer so ein bisschen zu schwächen, dass die halt hinterherfahren müssen und so. Und dann verfolgst du das Rennen halt auf dem Tracker und dann siehst du halt so eine große Gruppe. Und dann war bei Kilometer 75, Jesse war immer so an zweiter, dritter Position in der Gruppe. Vorne waren zwei raus. Und dann war er beim letzten Check, ich glaube, das war Kilometer 75, war er dann letzter in der Gruppe, war er auf 11. Position, letzter in der Gruppe. Und dann dachte ich schon so, oh, nicht, dass er irgendwie Fueling oder dass es jetzt nach hinten losgeht oder doch zu heiß ist. Und das ist ja immer so, weil du hast ja nur die Tracker-Information. Und dann denkst du, ja gut, vielleicht guckt er sich das Ganze jetzt auch einfach von hinten an. Aber ich hatte eher so ein Bauchgefühl, wo ich so dachte, warum ist er jetzt hinten in der Gruppe? Sonst war er doch die ganze Zeit davor. Und dann hast du so ein bisschen, guckst du, der nächste war dann tatsächlich auch erst 30 Kilometer später. Und dann denkst du, scheiße, jetzt muss ich hier 40 Minuten warten, bis ich weiß, ist er jetzt weiter vorne in der Gruppe oder ist er noch in der Gruppe oder ist irgendwas? Und dann kommt der erste durch, dann kommt der zweite durch und dann kommt der dritte auf einmal, Jesse Hinrichs, vor der Gruppe. Innerhalb von 30 Kilometern hat er das Loch fast zugefahren und ich mich natürlich tierisch gefreut. Beim nächsten
Coach,
war er dann Zweiter und dann dachte ich schon, Alter, jetzt fährt der Kollege womöglich nach vorne, aber eigentlich doch viel zu früh. Und dann hat er aber tatsächlich nach 165 Kilometer, glaube ich, hat er das Rennen angeführt. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich mich so gefreut habe, dass ich gedacht habe, ey, wie krass, der führt einfach jetzt einen Ironman an. Und da waren jetzt natürlich so die ganz, ganz, ganz großen Namen waren jetzt vielleicht nicht da, aber es waren jetzt schon auch ein gut besetztes Rennen. Viele starke Athleten, Arthur Hueso, Paul Schuster, also da waren einfach gute Leute am Start auch. Und das hat mich dann schon tierisch gefreut. Bei 180, 20 Minuten später, habe ich dann schon gesehen, irgendwas ist komplett nach hinten losgegangen, weil er dann tatsächlich, ich glaube, nicht mal als Dritter, oder ich glaube, er ist als Dritter in die Wechselzone gekommen, dann als Elfter, glaube ich, losgelaufen, weil er tatsächlich bei Kilometer 90 einfach seinen Trinkflaschenhalter hinten ist einfach abgebrochen. Wie gesagt, ich habe noch keine näheren Informationen, da muss ja vermutlich irgendwie im Flug was passiert sein oder so während des Transports, weil es kann eigentlich ja nicht sein, dass einfach dein kompletter Trinkflaschenhalter hinten abbricht und Jesse ist auch ein sehr perfektionistischer, akribischer Athlet, also der wird da keine Fehler gemacht haben. Bin ich mal gespannt, was er erzählt. Dann habe ich mir natürlich die Werte angeguckt, als es hochgeladen war und dann siehst du auch einfach, wie die Leistung, er hat nicht überzogen, also er ist wirklich genau das gefahren, was wir trainiert haben. Und dann siehst du aber auf einmal so dieser freie Fall, sowohl von Leistung als auch von Geschwindigkeit als auch Puls. Das ist dann ja auch immer ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er halt tatsächlich energetisch halt einfach komplett leer ist und dann hat sich natürlich der Kreis auch geschlossen. Und dann auch nochmal ein riesen Kudos an Mario Schmidt-Wendling, der mir dann eine WhatsApp geschickt hat und ein Foto geschickt hat, wo Jesse auf dem Bürgersteig saß und hat mir geschrieben, hast du irgendjemand vor Ort, der sich um Jesse kümmern kann? Das fand ich dann wirklich sehr, sehr cool. Also danke nochmal Mario an dieser Stelle. Das war wirklich cool und das Problem war, dass Jesse hatte Begleitung, sein Papa war dabei, aber der ist selber geraced. So, da konnte ich dann auch keinen erreichen und war dann auch ein bisschen, wo ich gedacht habe, oh Mann, nicht, dass es ihm jetzt wirklich schlecht geht. Habe ihm dann eine WhatsApp geschrieben, war dann sehr froh, dass er mir relativ schnell beantwortet hat. Und das war wirklich, da war ich schon stolz, als ich dann gesehen habe, dass er da vorne war. Und klar, im Nachgang kann man jetzt sagen, das Rennen ist im Ironman vorbei, habe ich auch währenddessen schon gedacht, erstmal abwarten, also dafür bin ich lang genug im Business, als dass ich weiß, dass das gar nichts heißt, aber so einfach diese Tatsache, dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen versucht, in ihn rein zu versetzen, wie das dann ist, so ein Rennen, dann siehst du vor dir irgendwie den Führenden mit dem Führungsfahrzeug und ich meine, Ironman Cozumel ist ja auch ein Rennen, was mittlerweile etabliert ist, da sind schon viele große Namen in der Siegerliste und da habe ich dann auch nur gedacht, einerseits, wie cool es ist, auf der anderen Seite, wie schwer es vermutlich auch ist, wenn du halt einfach, er hat mir dann noch geschrieben, er hatte die Beine seines Lebens. Und dann halt auch, wo wir wieder beim Naturell sind, da dann wahrscheinlich cool zu bleiben und einfach zu sagen, nee, ich fahre einfach nur mit der Gruppe und guck, was danach passiert. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwer und insofern finde ich das auch cool, dass er den Steh dann irgendwie bei den Hörnern gepackt hat und auch dieses Gefühl, ein Ironman-Rennen mal anzuführen. Klar ist es dann ein bitterer Beigeschmack, wenn du das Rennen nicht ins Ziel gebracht hast, aber ist natürlich auch irgendwie trotzdem auch eine Bestätigung für den richtigen Weg, den er auch gegangen ist, den wir gegangen sind, für die Vorbereitung, für die Saison auch den Mut zu haben, so spät im Jahr noch so ein Rennen zu machen, was dir vom Typ her vielleicht auch gar nicht liegt. Also das war schon wirklich ein sehr, sehr cooles Gefühl und war dann auch wieder so ein Sonntag, weißt du, wo du denkst, okay, guckst ein bisschen Tracker und auf einmal
bist du voll drin.
Bist du halt voll drin.
Na gut, wenn der eigene Athlet scheiße. Vorne ist.
Ja, ja, voll.
Aber dann natürlich Coach, Coach, Attack und dann Coach, Coach, we lost all our carbs.
Ja.
Ist natürlich dann in dieser Situation, oh Gott, ey, das ist schon bitter. wirklich ärgerlich, wirklich nicht zu wissen, wäre das eh passiert, nicht wäre hochgegangen oder hätte ich das Ding geil durchgekriegt. Ja, das bleibt jetzt immer auf der Spekulationsseite und ich, also für mich wäre sowas das Schlimmste. Nichts, also wenn es an sowas, an so externen Faktoren liegt, die du dann nicht beeinflussen kannst, klar, das ist auch gut, um es schnell abzuhaken, aber trotzdem machst du dir dann auch immer einen Kopf, so was wäre, wenn. Und dann, das war die erste bittere Nachricht aus deutscher Sicht, was das Männerfeld angeht. Die zweite bittere Nachricht aus deutscher Leonie. Sicht war dann jetzt vom. Wir haben Leonie noch nicht so viel zusammen. Achso, nee, ich wollte jetzt bei den Männern erstmal bleiben.
Achso, okay, gehen. Sorry.
Nick Emde, 20 Sekunden, die er Weihqualli verpasst. Nick ist ja jetzt bei mir mit Strati und Lasse Lührs immer im Schwimmbad und wir haben jetzt noch nicht so viel zusammen Sessions abgerissen, aber werden wir hoffentlich in Zukunft noch. Aber ein paar Mal natürlich gesprochen, kurz bevor er geflogen ist auch und das ist natürlich richtig, richtig bitter. Guten Ironman gemacht, guten Auftakt und dann 20 Sekunden die Quali verpasst. Das wäre natürlich super geil gewesen für ihn. Ich hätte es ihm richtig gegönnt. Nick Emde, Sieger Bonn Triathlon 2025 und dann leider hat es noch nicht geklappt mit und der Hawaii-Quali, ne? Für 26.
Oder? War es nicht sogar Ironman-Debüt bei ihm?
Ja, auch Debüt, erste Langdistanz.
Allererste Langdistanz, genau. Ja. Also das ist halt schon echt stark und auch wenn man sich das ist halt auch irgendwie so das Witzige im Tracker, weil man das ja immer nur, man kann ja nur die Zahlen interpretieren und kann dann halt überlegen, okay, wie ist das Rennen wohl verlaufen? Und er war ja tatsächlich bei Kilometer 35, war er an fünfter Stelle. Und war dann wirklich so on the move nach vorne. Und da hast du gedacht, okay, vier Plätze gibt es, das kann tatsächlich womöglich noch funktionieren. Und der Franzose, der vor ihm war, der war danach aber deutlich hinter, nee, der war, ja genau, der war deutlich hinter ihm.
Ja, der ist
aber der Mexikaner, der halt zu dem Zeitpunkt relativ weit hinten war, der hat ihm dann wirklich den Platz weggeschnappt. Natürlich auch cool in Cozumel als Mexikaner, sich dann die Quali zu holen und Vierter zu werden. Aber wenn es halt wirklich 20 Sekunden sind, dann ist es natürlich extrem bitter. Das muss auch so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel gewesen sein, weil die beide nahezu identische Laufzeiten hatten. Also die sind definitiv auch zusammen aus T2 rausgelaufen, Nick Emde und der Mexikaner, Chachilla.
Ja, 7 Sekunden hatten, gleiche Laufzeit. 2,50, 31, 2,50, 38.
Genau, hatten beide die gleiche Laufzeit. Und dann an Platz 6, Paul Schuster, muss man ja auch sagen, mittlerweile wirklich ein sehr etablierter Athlet auf der Langdistanz. Dann eher ein vorsichtiges Rennen gemacht und auch da muss man halt sagen, mit vorsichtigen Rennen holst du keine Hawaii-Quali mehr. Das ist halt schon echt so bitter, da musst du wirklich, und ich meine, Paul ist jetzt eine 2,52 gelaufen und das ist in Cozumel wirklich eine gute Laufzeit, also da ist jetzt auch keiner überragend gelaufen, also auch Arthur Urso ist nur eine 2,47 gelaufen, das sind ja irgendwie Zahlen, die vor 5, 6, 7, 8 Jahren reell waren, also da war jetzt kein Monstermarathon dabei.
Ja, Top 10, die irgendwie. Beste Laufzeit 2,46,24. Ne? Also genau. Das ist jetzt nicht weit weg so von Nick Emden und so mit 2,50.
Exakt,
das ist schon, genau. Das ist schon krass. Ja.
Und es ist
also
halt
klar, es hat jetzt auch ein Blumenfeld oder ein Van Riel oder sonst was. Der Überläufer hat auch gefehlt. Muss man auch einfach sagen,
na klar,
einschätzen zu können.
Absolut,
aber trotzdem,
natürlich.
In dem Feld jetzt ist das schon so eine dichte Leistung. Aber auch ein Paul Schuster ist ja schon deutlich schneller gelaufen als 2,52.
Was aber halt auch ein bisschen für die Bedingungen spricht, muss man halt auch sagen. Also das ist ja auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze. Und das ist schon bitter, genau. Und worauf ich hinaus wollte, das hatte ich gedacht, weil ich Leonie ins Spiel gebracht hatte. Leonie Konchala, die ja auch wirklich, haben wir auch schon gesagt, eine super Saison hatte. Fünfte beim Ironman Hamburg geworden ist, dann 9. oder 10. beim Ironman Hawaii. Ich glaube 9. sogar.
9., ja.
9. beim Ironman Hawaii und dann tatsächlich auch gesagt hat, okay, ich hänge jetzt nochmal einen Ironman dahinter, was schon auch, weil sie ja auch arbeitet, schon krass ist innerhalb so kurzer Zeit. Es funktioniert, 4 bis 5 Wochen, finde ich, ist auch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um 2 Ironman hintereinander zu machen, wenn man dazwischen wirklich den Mut hat, Ruhe zu machen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass man das ganz gut hinbekommen kann, die Leistung nochmal zu reproduzieren. Und für Leonie ist Cozumel auch ein gutes Pflaster von den reinen Gegebenheiten her, weil sie nicht die Top-Schwimmerin ist und weil ja in Cozumel mit der Strömung geschwommen wird. Das heißt, in der Regel ist dann der Abstand nach vorne nicht ganz so groß wie in den anderen Rennen. Also das spielt ihr so ein klein bisschen in die Karten. Aber Leonie hatte tatsächlich, ich habe es auch nur auf Instagram gesehen, aber sie hatte tatsächlich Lungenödem. Und das ist natürlich krass. Also sie ist dann logischerweise sofort rausgegangen. Sie weiß auch überhaupt nicht, woran das liegt. Also das ist natürlich schon etwas, wo man auch wirklich denkt, boah, wo kommt das her? Also für sie sicherlich auch richtig blöd. Und das ist dann natürlich auch so ein Punkt, du hast irgendwie eine super Saison, hast auf Hawaii wirklich einen absoluten Durchbruchrennen gehabt, Hamburg eigentlich auch schon, aber Hawaii ist dann natürlich nochmal was anderes. Und das ist dann natürlich fies, wenn du dann in den Flieger steigst von Cozumel zurück nach Hamburg und dann geht es halt so diese Grübelage los, woran liegt das Ganze, wieso habe ich ein Lungenödem, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und das ist fies, wenn man so eine herausragende Saison hatte. Ich hoffe, ihr gelingt das, einen Haken dahinter zu setzen und sich aufs Positive der Saison zu konzentrieren. Aber das war ein bisschen traurig, wer das Rennen aber sehr souverän gewonnen hat. Und auch sie hat den Doppelschlag gemacht, Hawaii und Cozumel, Lisa Perterer, also richtig, richtig überragend gewonnen, 21 Minuten Vorsprung gehabt. Also
Start-Zielsieg, könnte man sagen.
Start-Zielsieg, richtig, richtig stark und auch richtig stark Sarah Svensk, die nämlich auch in Kona 8. war, einen Platz vor Leonie, und die ist Zweite geworden. Also auch sie ein richtig, richtig gutes Rennen. Und von den Deutschen Lisa Gers noch am Start gewesen, die ist
Elfte
geworden, genau. Relativ, ja, ich glaube beim Marathon auch langen Tag gehabt, aber das ja, muss auch mal sein, gehört dazu. Ansonsten, wie gesagt, bei den Männern Nick fünfter Platz leider, Paul sechster, also da haben die Deutschen auch wieder Flagge gezeigt. Marc Egge war auch am Start, hatte auch einen echt langen Tag beim Marathon, aber auch das spricht für ihn, hat das Ding trotzdem zu Ende gebracht. Also Radzeit war wahrscheinlich ähnlich schnell wie die Laufzeit, ist dann 27. geworden. Nein, Spaß, also ist schon noch unter 4 Stunden gerannt, aber jeder, der weiß, dass er eine Stunde schneller laufen kann, ist es natürlich frustrierend. Aber ja, am Ende des Jahres...
Zeigt ist halt, wie hart Cozumel ist, auch mit den Bedingungen her, ne, dass es da warm werden kann und dann einfach, wenn es dich trifft, dann trifft es dich richtig.
Total. Und auch natürlich ein Rennen im November, auch das ist immer sehr, sehr hart. Also es ist einfach eine sehr lange Saison für die Nordeuropäer und wie du gesagt hast, auch die Bedingungen, es ist natürlich ein Unterschied. Wenn ich im September haben wir meistens hier auch nochmal so ein paar heiße Tage und wenn ich dann ein Rennen im Oktober mache oder auch Ende September, keine Ahnung, Barcelona, Hawaii, Italien, da ist man schon noch so ein bisschen Hitze adaptiert. Wenn man dann aber den ganzen Oktober und den halben November dann hier zu Hause trainiert, das hat sich jetzt ein bisschen durch die Heatprep vielleicht relativiert und auch die Bereitschaft auf der Rolle längere Einheiten zu fahren ist bei den Athleten natürlich da. Das macht das Ganze ein klein bisschen einfacher. Aber trotzdem ist dann halt dieser Klimawechsel einfach ein Riesenschlag. Dann ist es auch so, es sind, glaube ich, 6 Stunden Zeitunterschied. Man sagt immer, pro Stunde Zeitunterschied sollte man einen Tag vorher da sein. Also wenn man das Wochenende davor anreist, ist das, was den reinen Zeitunterschied, die Akklimatisierung anbelangt, völlig ausreichend. Klimatisch sieht das Ganze natürlich ein klein bisschen anders aus, wenn man aus dem deutschen Herbst, Frühwinter kommt und dann halt im Hochsommer aufschlägt. Da ist es dann wahrscheinlich schon besser, doch eher 2 Wochen da zu sein, so professionell zu sein, dass man aber halt sagt, für so ein kleines Rennen nehme ich mir 2 Wochen vor Ort Zeit. Das machen dann wahrscheinlich doch die wenigsten. Also es ist halt einfach wahnsinnig schwierig, am Ende des Jahres unter solchen Bedingungen noch ein gutes Rennen hinzubekommen. Und das hat man, glaube ich, ganz gut erkannt. Ich denke, auch Paul wird sagen, ja, es war jetzt okay, war jetzt ja auch kein schlechtes Rennen von ihm. Aber wie wir gesagt haben, wenn du die Kona-Quali frühzeitig holen willst, das Niveau ist halt so hoch, da musst du all in gehen und entweder es klappt dann halt am Ende oder es klappt nicht.
Ja, das ist so, du kannst es nicht auf der linken Arschbacke irgendwie mitnehmen, nee, ne? Was man nee, dann manchmal denkt, das Rennen ist ja auf dem Papier nicht so stark besetzt und wenn ich einen normalen Tag habe, dann passt es schon, aber ey, wie du sagst, dann trainierst du hier bei den ersten Tagen mit 3 Grad und Regen und musst aber noch deine 4 Stunden Race Pace, das machst du dann draußen nicht, dann sitzt du auf einmal auf der Rolle. Ah ja, das ist halt eine deutlich schwierigere Vorbereitung, als wenn du nur mal ein paar gute Tage irgendwo hast. Auch mental dann die lange Reise dahin. Das ist schon, ja, wie du sagst, nicht easy, das so mitzunehmen.
Nee, und allgemein halt auch. Ich muss dann auch irgendwie sofort bei dem, was du gesagt hast, an Fred denken, so tun. Der macht natürlich eine gute zweite Langdistanz, aber für die Hawaii-Quali reicht es dann knapp auch nicht. Also das ist dann auch so, wo du denkst, alter Schwede, wir reden hier von Fred Funk, irgendwie einer der besten Athleten der Welt.
Ja, das ist krass.
Und das ist halt einfach, zeigt wirklich, was da mittlerweile für ein, für ein Niveau herrscht. Und das zieht sich halt einfach durch. Das zieht sich vom Frühjahr zum Sommer bis zum Winter. Und ich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann freue ich mich jetzt eigentlich schon auf den Ironman New Zealand. Man, das halt einfach, das wird wieder so ein krasses Fest werden. Also das hat es wahrscheinlich so in Neuseeland auch noch nicht gegeben, so ein Starterfeld, dass da halt einfach aufgrund der Pro Series und halt einfach aufgrund der...
Und so früh der, so ein gutes Saison. Starterfeld.
Ja.
Gab es schon mal, irgendwann hast du irgendwas im Kopf, einen Ironman, der so früh so krass besetzt war? Ich nicht.
Nee, das also nein, dann Neuseeland, also da waren schon oftmals auch starke Leute am Start, also... Keine Ahnung, Helen Wheels hat das Ding gewonnen, Peter Sandfang hat das Ding gewonnen, natürlich Cameron Brown, ich hat das Ding, glaube ich, 10-mal gewonnen, also ganz vorne waren immer eigentlich Weltklasse-Athleten, weil es halt auch ein renommiertes Rennen ist, aber dass da jetzt tatsächlich 20, 30, 40 Weltklasse-Athleten am Start sind, das gab es so wahrscheinlich noch nie, also weil das Rennen halt einfach noch nicht diese Wertigkeit hatte und weil es natürlich auch wirklich, ich meine, das ist Hobbithausen, noch weiter weg geht halt gar nicht.
Ja, ja.
Also es ist natürlich auch ein Riesenaufwand, ist natürlich auch ganz schwer. Das war auch ganz spannend bei dem Podcast mit Kaspar Stornes und Blumi bei Aaron Royal und Jelle Gaines, dass sie auch darüber geredet haben, dass die das ja auch machen wollen und dass sie irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedliche Planungen, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, weil ich habe denen so ein bisschen nebenbei gehört, aber ich meine mich noch zu erinnern, dass da ein so ein Punkt war, wo es, glaube ich, darum ging, wie die Rennen sind, dass man ja gut 3 Ironman einbringen kann, weil du natürlich Neuseeland machen kannst, Texas machen kannst, dann hast du viel Zeit bis Hawaii und dann klang das ein bisschen so, als wenn dann das 3-Gespann, also das Gustav und Blubi, was anderes vorhaben. Da habe ich nur gedacht, so alter Schwede, stell dir mal vor, die beiden Jungs starten
rot. Ja, habe ich gerade auch gedacht.
Das war so, das kam mir dann sofort, Alter.
Ich hatte mir auch gedacht, wo die das gesagt haben, die machen dann Texas, habe ich auch gedacht, aber das sind ja eigentlich viel Starter. Ne, wieso nicht Frankfurt? Weil noch mehr Platz dazwischen und mehr auseinandergestreckt. Ja, vielleicht haben sie sowas vor. Machen dann, aber 4 Ironmans ist auch schon wieder viel.
Hast du den Podcast auch gehört?
Nee, aber ich habe von Fred ja gehört, dass die auch Texas machen dann.
Weil das war wirklich, dann hat Jelle Gaines, der jetzt ja auch irgendwann auf die Langdistanz gehen will, ich denke, nächstes Jahr wird dann bei ihm die Premiere anstehen, dann hat Jelle ihn dann so gefragt, ja, aber wie ist es denn, wenn man dann so einen Ironman macht? Also wie lange braucht man denn davon, sich zu erholen? Und dann meinte Blumi so...
Einen Tag.
Nein, wenn du, also so jetzt so Texas oder Frankfurt, das haben wir aus einem normalen Rhythmus gemacht. Da taperst du nicht großartig ab, dann machst du das Ding und dann bist du eine Woche später wieder fit. Und da dachte ich auch nur so, alter Schwede, was sind da? Das ist halt einfach so abgefahren, der Typ ist ja wirklich so durchgeknallt. Und das muss man wirklich sagen, also auch Jelle Gaines, Aaron Royal ja auch, also das macht halt wirklich so Spaß, den zu hören, weil ich meine, da spricht halt einfach der Ironman 70.3 Weltmeister.
Back to back?
Back to back mit dem Vize-Weltmeister, die sich halt unfassbar duelliert haben und fragt dann so wie so ein kleines, ja, wie ist denn das? Also, wie fühlt man sich denn so nach der langen Distanz? Und das ist halt wirklich, da wird dir auch wieder bewusst, das sind halt auch einfach nur kleine Jungs, die halt ihre Leidenschaft leben. Ne? Das ist einfach so cool. Die unterhalten sich dann ja wirklich wie so ein Buddy-Talk untereinander. Nur, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, 4 Olympioniken sind, die halt sämtliche Rennen der Welt gewonnen haben. 2 Ironman-Weltmeister, 2 70.3-Weltmeister, Aaron Royal ja auch große Rennen gewonnen. Noosa Triathlon, olympische Distanz, was ja so eine der absoluten Klassiker sind. Also es ist halt einfach so cool und die reden dann halt einfach wirklich so, ja, wie Buddies, die so auf dem Ride. Ja, wie fühlt man sich denn danach? Also es war einfach wirklich so witzig. Oder auch Kaspar Stornes, der dann ja auch nochmal gesagt hat, boah, ich habe mich in Marbella echt nicht gut gefühlt. Ich war den ganzen Tag müde und du denkst halt einfach nur, alter Schwede, der ist da halt einfach
Dritter. So müde will ich mich auch mal fühlen.
Unfassbar cool. Also es ist wirklich, wirklich ein cooler Podcast, weil halt einfach auch diese Typen so cool sind. Also es hat echt Spaß gemacht zu hören und ich finde es witzig, dass du das genauso interpretiert hast, weil das kam dann irgendwie so bei mir. Und da habe ich nur gedacht, das wäre halt wirklich, und dann stell dir vor, Magnus kommt wieder, Mr. Rot schlechthin. Das wäre dann wirklich so, boah, das wäre, also die Norboys da mal zu sehen in Rot, das wäre schon auch ein Riesenfest.
Vielleicht haben sie auch was ganz anderes vor. Das ist natürlich unsere Glaskugel, in die wir hier reingucken. Und
nein,
unsere
Wunschglaskugel,
aber das wäre natürlich Kracher.
Das kam mir halt einfach nur so. Wo ich gedacht habe, ey, stell dir mal vor, die zwei in Rot.
Das die drei. Und dann noch Magnus. Ah nee, du hast gesagt, die machen was anderes, stimmt.
Kaspar Stornes, das klang irgendwie so, als wenn der nicht dabei wäre. Ich glaube, der, ich meine, das hat er ja auch gezeigt, dass er so echt gut mit dem WM-Titel umgegangen ist in Marbella. Also das, auf den ist ja viel eingeprasselt, aber scheinbar hatte dem wirklich sehr, sehr gut gegengehalten mit dem dritten Platz. Und ich finde auch so, wie er wirkt, der ist ja echt extrem aufgeräumt. Also ich bin super gespannt. Also ich glaube, der wird auch auf Hawaii in so einer unfassbaren Form aufschlagen. Und Blumi hat das Ding auch noch nicht gewonnen. Und klar, Gustav Willis, also ich meine, der hat das schon mal gewonnen, der weiß, wie es funktioniert, der ist natürlich auch angespitzt. Also das wird, stell dir vor, dann kommt wirklich noch so ein Typ wie Jelle Gehns.
Ach, jetzt lass uns nicht schon über Hawaii 2026 hin, das ist jetzt noch zu weit weg.
Aber es ist halt einfach echt krass zu sehen, was die Jungs für ein Niveau haben, mit wie viel Respekt die miteinander umgehen, wie cool die sind. Und das ist auch solche Leute, stell dir mal vor, so Rico oder Mika oder so, wenn die dann irgendwann mal auf die Langdistanz gehen. Was freust du dich?
Ich muss gerade so lachen von im Podcast, ja, wir haben Dezember auch mal 5 gerade sein lassen. Und dann auf Hawaii, da sind dann die so angeschwitzt, der ist so fit und dann kommt noch Jelle dazu, dann ist noch Rico und dann ist, das zeigt einfach so geil, wie Triathlon ist und warum es auch so einfach ist, jetzt im Dezember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zu machen, anstatt auch mal 6 und 9 auszulassen, weil ja, das beschreibst perfekt, was du gerade, wo du gerade gedanklich schon wieder abgedriftet ist und von Hölzchen auf Klötzchen, Stöckchen auf, ja, das war schon wieder ein verdrehtes Sprichwort. Wie heißt es? Von was auf was? Weißt du, wie es richtig heißt?
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht.
Du bist schnell drüber weggegangen damit. Ja, okay.
Nee, was das aber natürlich auch für ein Druck für die ganzen Mädels und Kerle ist.
Ja, klar.
Also halt einfach dieses, was wir vorher so propagiert haben, aber es ist natürlich auch, aber ich glaube auch im Profisport, ich wollte gerade sagen, bei den Profis ist es natürlich was anderes, aber ist es vermutlich nicht. Auch die Profis müssen diese, da ist es halt wirklich eine Fine Line zwischen 5 gerade sein lassen und dann zum richtigen Zeitpunkt all in zu gehen.
Ja.
Weil wenn du halt einfach echt so diese Freaks, wenn du dir die drei einfach nur anguckst, und das kann man ja so sagen, weil ja auch, ich meine, auch ein Sam Laidlaw sagt ja, wie sollen wir die schlagen? So, weißt du, wie schaffen wir es, die zu schlagen, wenn die halt einfach wieder dieses Momentum hinkriegen, dass sie zu dritt das ganze Jahr über hochmotiviert sich auf Kona vorbereiten. So, also das heißt natürlich nicht dieses nochmal 1, 2, 3, das wäre jetzt absoluter Wahnsinn. Aber das hat man in Nizza auch gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass einer der drei dann in 100%iger Form am Start steht, die ist halt relativ groß.
Oder wenn sie dann wirklich 4 oder 5 Langdistanzen machen, vielleicht auch nicht wieder, weil sie dann zu viel wollen. Who knows?
Das ist ja das Coole daran. Das ist ja das Tolle daran.
Ich meine, die sind immer Favoriten, aber es gibt auch immer mal wieder dann die Ausnahmen, dass irgendwer anders gewinnt.
Ja, Jelle hat das, also haben wir ja vorher gesagt, also ich habe wirklich gedacht, dass ein angespitzter Blumi unschlagbar ist.
Ja.
Und das ist auch das Coole in dem Podcast, zum Beispiel auch wie Blumi, dann das ist auch so witzig, wie er dann so sagt, ich habe halt so vor Nizza, da habe ich dann so ein bisschen V2 Max noch eingestreut und jetzt habe ich gedacht, nee, jetzt müsste ich nochmal eher so ein bisschen längere Intervalle laufen, weil Kasper hat dann erzählt, er hat 4000er gemacht, Blumi ist eher so 3 Kilometer Intervalle gelaufen, weil er gedacht hat, er braucht so ein bisschen die Tempohärte. Und wenn ich dann jetzt so sehe, wie es entschieden wurde, hätte ich vielleicht doch lieber ein paar 400er machen müssen. Es ist einfach so, woran hattet ihr legen?
Mit Spikes auf der Bahn, ein paar 400er ballern.
Ich glaube, er hat aber auch die 3000er mit Spikes auf der Bahn gemacht.
Ah ja, okay. Der ist eh unser Panzer.
Ja, das ist echt cool. Gut,
Nicky Nils, Boy. Wir sind durch für heute, würde ich sagen.
Ja, machen wir heute mal eine kurze
Episode. Ja, ganz kurze Episode.
Genau, die Leute sind aber eh weniger auf der Rolle, weil sie mehr auf dem Weihnachtsmarkt abhängen. Denn tatsächlich, es ist crazy, am Wochenende ist erster Advent.
Am Wochenende ist erster Advent.
Ja. Ist bei Frieda jetzt schon ein Adventskalender?
Na klar.
Cool.
Klar.
Muss alles geschmückt werden. Hier ist noch wirklich gar nichts weihnachtlich. Also bei uns jetzt.
Das geht ja los. Ach so, ja, okay. Ab Dezember habe ich gesagt. So.
Ja, also unsere Nachbarn. Geschmückt.
Jan hat die Weihnachtssterne wenigstens schon mal rausgesucht, glaube ich.
Unsere Nachbarn sehen aus wie Chevy Chase, weißt du, die sagen? Ja. Ja. Geil. Aber nee, ist nicht ganz so schlimm, aber sieht ehrlich gesagt ganz cool aus. Also gerade im Dunkeln ist es natürlich.
Komm, könntest du auch irgendwie, kaufst dir einen so einen Leuchtstern, den kannst du am Balkon draußen hängen, dann sieht das auch so aus, als wenn bei euch weihnachtlich alles richtig abgeht.
Nee, wir haben immer ganz schön so einen Weihnachtskranz vom Balkon. Mit Lichterkette.
Das sieht auch immer, guck mal.
Aber bei uns ist es so, dass wir den jetzt auch erstmal 2 Stunden lang suchen müssen.
Ja, ja. Das Gute ist, bei uns hier mussten wir dieses Jahr nicht lange suchen, weil die Kiste mit den ganzen Weihnachtssachen steht hier noch so rechts neben mir.
Vom letzten Jahr noch. Wurde nicht runtergeräumt.
Noch, das ist noch eine Kiste, die nicht ausgepackt wurde.
Aber das ist doch jetzt.
Die Umzugskiste steht noch da.
Ja, aber ein Jahr her.
Genau. Ja, stimmt.
Und ein Jahr lang habt ihr gesagt, ich weiß auch gar nicht, hier an der Tür, genau, hier an der Tür hängt auch noch so eine Nikolaus-Tüte, wo Flo irgendwann mal so meinte im Februar. Nee, wann hat er im Sommer? Sag mal, hängt da eine Nikolaus-Tüte hinten dran? Ich so, ja, weiß ich nicht, warte mal. Ja, stimmt.
Ja, die bleibt jetzt hängen.
Das ganze Jahr, genau, lohnt sich doch gar nicht mehr. Ja. Ach shit, die Zeit rennt. Gut, also in diesem Sinne, genießt den ersten Advent. Genießt den Glühwein ohne schlechtes Gewissen. Zumindest Nummer 1 und 2, da braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben. Ab 3 kannst du ein bisschen klopfen. Hast du schon eingetrunken, Nicky Boy?
Nee, noch keinen.
Aber bist du so Glühwein? Bist du da anfällig für?
Mag ich schon, ja.
Alleine mag ich schon, ist auch so. Ach, herrlich.
Ja, die Frage ist ja dann immer nur, mit Schuss oder ohne?
Nee, das mag ich nicht. Also wenn, dann trinke ich ihn wirklich so, mit Schuss mag ich nicht so gerne. Ich mag aber auch so diese ganzen harten Sachen, kann ich nicht ab. Da geht es mir schlecht am nächsten Tag. Und nächste Woche, Nicky Boy.
Spult mal alle zurück an Anfang der Episode, wo er erzählt, wie er dann die Gin Tonics vernichtet. Aber naja, gut.
Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja ein Genuss. Nee, ich rede hier von Schnappes oder so. Am Freitag bei der NG Schnappes. Bei NG Training wurde nachher auch hier, wie heißt denn dieses scharfe Zeug aus Mexiko?
Oh, und diese Mexikaner.
Tequila. Da wurden nachher auch Tequila. Und da war
Schnäpse habt ihr getrunken? Nee, da kannst du mich mit jagen. Schnäpse so, dass... Nee.
Oh, also... Boah. Ich erinnere mich da an Szenen, wo du die Mexikaner aber auch ohne mit der Wimper zu zucken runtergeschluckt
hast. Ja, aber das war ja schon über 2 Promille. Irgendwann fällt's. Irgendwann
und
kippt's.
Nächste Woche, Nicky Boy, da wollte ich heute eigentlich auch noch mit dir drüber reden. Unser Night Ride.
Dass wir drüber reden, wird verschoben.
Das wird verschoben auf nächste Woche. Sollen wir schon spoilern, um was es geht? Oder machen wir das dann nächste Woche? Okay, machen wir nächste Woche. Aber Nicky Boy hatte eine Idee, die nimmt echt Form an. Also sagt mir so viel.
Da freue ich mich.
Die Route steht schon.
Echt geil.
Die Route
steht schon. Hat die gebaut, Günni?
Nee, ja, ich habe sie gebaut. Günni, guck nochmal rüber.
Dann bin ich beruhigt.
Ah, herrlich. Da haben wir ja immer den Battle, wer die coolere Gravel-Route baut. Und wir freuen uns dann über jeden Weg durch irgendwelche Schrebergartenlauben, der gefunden wird, wo eine Straße ersetzt wird. Da sind Günni und ich immer so im Battle. Da geben wir uns immer 8 von 10. Nee, das ist eine 9 von 10. Okay, 9 von 10. Ich würde sagen, momentan ist es eine 8 von 10, aber man müssen ja auch die Gegebenheiten müssen ja angepasst werden. Also es darf nicht zu gravelmäßig sein. Egal, gehen wir nächste Woche drauf an.
Jetzt wollte gerade sagen,
Idee ist aufgenommen worden und genau. Super. Frohen ersten Advent. Woche. Wir hören uns. Tschüss.